Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Podcast Fable, in dem ich verschiedene PodcasterInnen zum Thema Podcast interviewen möchte. Mein Name ist Anne-Kathrin Pache-Wilke, kurz Anne, bin selbst schon jahrelange Podcasterin und auch virtuelle Assistentin für Podcast-Service. Und mein heutiger Gast ist der Johannes Wolf. Hallöchen!
Hallo, ach, es freut mich einfach hier zu sein. Ja. Dankeschön.
Ich habe zu danken, dass du so hier vorbeigekommen bist. Für alle, die dich nicht kennen sollten, magst du noch mal ein paar Worte zu deiner Person sagen, wer du bist, was du so machst und von welchem Podcast man dich kennen könnte?
Ja, ich bin Johannes Wolf, so grob um die 40 Jahre und mache verschiedene Podcast-Produktionen, aus denen man mich kennen kann, aus dem Lano Inc.-Universum, sage ich mal. Das fängt an mit Ein Wolf liest Märchen zum Beispiel oder Puerto Partida oder Luft nach oben oder neu jetzt Lanos Troubleshooters, Tapfere Tackerhacker, Plötzlich Piratin und ganz viel. Was habe ich noch vergessen? Der will doch nur spielen, gab es früher, das gibt es mittlerweile nicht mehr. Mhm. Ja, und noch so ein paar andere Geschichten.
Mhm. Also auf jeden Fall ein großes Repertoire, das ist sowas, aus dem man durchaus schöpfen kann.
Das ist auf jeden Fall genau, sehr schön. Und die Besonderheit ist im Grunde genommen, dass es oft, also wir haben auch normale Gesprächsformate, den Aufräumen-Podcast habe ich vergessen.
Ah, schöne Grüße.
Und ja, Grüße an Udo, genau. Und das meiste sind halt experimentelle Formate, also nee, das stimmt nicht, aber sehr viele Hörspielformate und natürlich Formate, bei denen wir eine Interaktion haben mit dem Publikum. Und dann gibt es eben noch so ein paar andere Geschichten wie Luft nach oben, wo wir dann eben eher spielen oder so. Aber im Detail werden wir vielleicht da noch alles drauf eingehen, wer weiß.
Mhm, mit Sicherheit. Ja, ich hatte auch nochmal überlegt gehabt, so wie wir uns eigentlich dann über den Weg gelaufen sind. Und ich glaube, das ist dann über damals noch flauschig Twitter entstanden. Wahrscheinlich so Dunstkreis Becky und Co. Ich erinnere mich noch, dass ich dann für euch mal für Akte Aurora tatsächlich mal einen Einspieler einreichen durfte bei der Folge Showdown im Milden Westen. Das war ja dann so Thema mit Filmset in den 1950er Jahren und so. Das war auf jeden Fall sehr, sehr witzig. Und real getroffen haben wir uns tatsächlich erst im letzten Jahr, nämlich beim Podstock 2024. Und da hattest du ja dann auch unter anderem eine Live-Aufnahme zu Ein Wolf liefs Bärchen. Und ich dachte mir so, hey, ich melde mich mal freiwillig. Und dann haben wir tatsächlich das erstmal auch schon mal miteinander gepodcastet. Das war auch schon sehr schön.
Das war auch total cool, ne? Weil dieses Live-Setting, Leute hören einem zu und man spricht und man hört aber keine Lacher. Also man weiß halt gar nicht, kam das jetzt an oder ist man nur für sich albern gerade.
Mhm. Ja. Als ich dann halt bei dir zu Gast war, so in dem Publikum, da habe ich ja so aus dem Augenwinkel immer mal so ein paar Gesichtsausdrücke gesehen, von daher wusste ich so, ah ja, okay, die sind von dem Märchen, was wir gerade durchgehen, auch genauso verwirrt wie wir. Das war ja doch sehr speziell, auch eins, was ich gar nicht kannte.
Genau, das war ein Format, wo wir quasi Märchen, also ich lese ein Märchen und mit Gästin in dem Fall sprechen wir drüber. Und da das die Originalmärchen der Grimms waren aus den 1812 bis 1857 sind die sehr, sehr frauenverachtend und einfach unfassbar schlecht. Mhm. Und darüber machen wir uns lustig.
Ja, also das ist mal wirklich auch merkst, was da alles so für Tropes einfach reingeknallt werden, so mit Trophy Wives und hast du nicht gesehen. Das ist wirklich sehr bizarr teilweise. Aber da meine ich mich auch zu erinnern, dass du ja mal meintest, dass das Projekt auch so langsam ausläuft, so weil die Märchen ja auch irgendwann endlich sind. Also da ist ja irgendwann auch alle durch.
Ja, also tatsächlich, also es gab zwischendrin die Überlegung, ob wir andere Märchen von anderen noch mit reinnehmen, aber tatsächlich diesen Grinch-Faktor hat einfach nicht jeder Märchenautor. Mhm. Es gibt zwar dann auch welche, die sind auch komisch oder verrückt, aber die müssen ja dann auch was so Neues haben, dass es sich wieder frisch anfühlt. Mhm. Und ich glaube, es gäbe sogar noch genügend Grimm-Märchen und ich habe auch in der Schublade noch die Liste mit den Märchen, die noch offen sind, aber wir haben halt immer wieder auch welche übersprungen, weil sie zum Beispiel antisemitisch sind oder eben sehr rassistisch. Also auch das gibt es in den Märchen und die haben wir dann immer übersprungen. Ein einziges Märchen habe ich, glaube ich, dann mal live, während ich es gelesen habe, einfach umformuliert, was ich aber eigentlich gar nicht wollte, weil dann geht meine Energie da rein und gar nicht in die, aber es ging halt nicht anders. Mhm. Und was meine Person ausmacht, ist halt so ab und zu mal was Neues, mal eine neue Idee, mal einen anderen Gedanken. Das ist halt ganz cool. Und deswegen, ja, ich sag mal, enden solche Projekte halt dann auch irgendwann. Und letztes Jahr oder es gab halt so viele Hörenden bei dem Format, die gesagt haben, ah, kann sie nicht noch ein paar Folgen machen? Hm. Und dann dachte ich, ja, komm, ein paar Folgen, wir haben jetzt ein neues Format, dann kann man so ein bisschen Cross-Werbung machen. dann machen wir halt noch ein paar Folgen.
Ja, ich höre das ja auch gerne.
Ja, aber ich muss zugeben, dass ich nicht mehr so dazu komme irgendwie. Hm. Also mein Kopf ist jetzt gerade bei anderen Projekten und da kommen halt auch für mich zumindest coole Sachen. Mhm. Und ich glaube, die ein oder anderen Sachen kommen auch sehr gut an und wir haben halt da Bock drauf. Und das ist für mich so ein bisschen ausgespielt, aber es ist auch cool. Also ich möchte auch nicht sagen, dass das nicht wiederkommt, mhm. aber im Moment hat das eine sehr niedrige Priorität.
Ja.
Und ist das erste Format, das ich mal offiziell beendet habe und wieder angefangen und es nicht wieder beendet habe. Also normalerweise enden meine Projekte irgendwann. Mhm. Also ein schwarzes Tuch in meiner, nee, ein roter Fleck, wie sagt man, keine Ahnung.
Ich weiß, was du meinst. Und so. Ja, das steht mir auch noch so ein bisschen davor oder bevor, so war ich ja dann im kommenden Jahr dann im Sommer ja erstmal eine große Podcast-Pause ja mache, weil meine Tochter eingeschult wird und ich gesagt habe, da stellt sich ja alles auch so vom Tagesrhythmus komplett um. Und da bin
du
ich
weißt aber, dass du nicht mit in die Schule musst.
Ja, das weiß ich ja. schon, aber wir müssen alle deutlich früher aufstehen, weil jetzt haben wir den Luxus, ja, Kitas 3 Minuten Fußweg entfernt und jetzt dann Schule, wir müssen, da können wir nicht sagen, so, oh, um 8:30 verlassen wir das Haus, nee. Den Luxus haben wir dann nicht mehr. Und dann, das wird für uns alle dann nochmal eine große Umstellung. Und da möchte ich erstmal da Zeit und Energie da rein investieren. Und dann, ich werde die Projekte auch irgendwann wieder aufnehmen. So, aber ich sage dann erstmal so, okay, also auch gerade jetzt mit meinem Fernstudium, das frisst ja auch gerade unglaublich viel Zeit. Also ich meine, gutes Podcasten ist auch ein bisschen Me-Time für mich, dass ich sagen kann, okay, ich mache mal was anderes, außer mich irgendwie mit Psychologie zu beschäftigen. Aber ja, man muss einfach ein bisschen, wie du schon sagtest, Prioritäten setzen und gucken, okay, was pausiert man erstmal, was greift man wieder auf oder schmeißt vielleicht vom Konzept nochmal anders um. Mal gucken, ich lasse mich überraschen. Hm. Aber zumindest sind das so die Grundgedanken, die ich dann habe. Aber da werde ich auch nochmal entsprechende Ankündigung machen in großer Form. Dass ich nicht einfach so klanglos einfach da mal verschwinde und alle denken sich so, was ist mit ihr? Und dann kann ich wenigstens sagen, so, hey, hi, ich komme irgendwann wieder. Stay tuned, sag mal so schön.
Ja, man kann ja so einen Podcast auch im Podcatcher oder eben in seinem Abspielprogramm drin lassen und irgendwann kommt halt dann wieder was. Ist ja. Ist ja gut möglich.
Ja, ich meine, notfalls kann ich mich auch einfach selber zu irgendwelchen Sachen einladen und habe dann wenigstens die ganze Postproduktion dann nicht. Das ist ja auch durchaus möglich. Mal gucken.
Macht dir das nicht so viel Spaß?
Das Schneiden, meinst du?
Ja.
Ach doch schon, aber es ist, ich bin da ein bisschen pingelig, aber darauf komme, denke ich, später auch nochmal zu sprechen.
Okay. Also,
ich bin da ein bisschen sehr akribisch, was das betrifft. Und das frisst natürlich entsprechend Zeit, aber ja. Dazu kommen wir an anderer Stelle nochmal gleich. Ich denke mal, wir wollen jetzt mal mit dem eigentlichen Gespräch dann nochmal weitermachen. Und zwar für alle, die bisherigen Folgen noch nicht gehört haben sollten. Vom Konzept her ist es so, dass ich meinen Gästinnen ein paar Fragen stelle, die sich halt rund um das Thema Podcasten drehen. Und diese Fragen haben die Leute auch schon vorab dann bekommen, damit sie etwa wissen, worauf sie sich einlassen. Und damit geht's auch mit der allerersten Frage an dich los. Was war denn überhaupt dein erster Berührungspunkt mit dem Medium Podcast und was hat dich dazu veranlasst, dann irgendwann mal selber zu podcasten?
Also wir hatten das ihr hattet das schon in der Folge von Leni.
Mhm.
Ich glaube, mein erster Podcast war, oder meine beiden ersten Podcasts waren der Einschlafen-Podcast und vor allem Esel und Teddy.
Mhm.
Und diese, ich sag mal, Anarchie in diesem Podcast hat mir halt sehr gut gefallen. Und ich weiß, dass ich damals bei Esel und Teddy dann eine Helmut Kohl-Imitation eingereicht habe, weil die eigentlich gerade irgendwas sehr, sehr schlecht Helmut Kohl imitiert haben in einer Folge. Und ich dachte, das kann ich besser und habe das in meiner Naivität dahin geschickt. Und das war wahrscheinlich 2012, irgendwo da. Und seit 2013, also und dann bin ich bei denen vorbei, deswegen ist Stefan Broksch quasi auch so ein bisschen mein Podfather und also der mich gefördert hat und unterstützt hat beim Podcasten.
Ach,
und deswegen auch in den meisten Formaten immer mit vorkommt.
Aktuell ja auch wieder.
Genau, auch aktuell wieder. Und Wir haben uns dann irgendwann getroffen. Ich glaube, die hielten mich für so einen komischen Kauz, aber ist ja auch egal. Also jedenfalls, irgendwann habe ich dann Sachen für die gemacht und habe eben so ein eigenes Format mir überlegt, habe dann auch andere Formate mit anderen gemacht und wollte eigentlich ein Talk-Format machen, glaube ich zumindest. Und ursprünglich war der Gedanke, eben mit so ein bisschen Comedy in das Thema einzusteigen. Das heißt, es gab so ein 30-Sekunden-Beginn zu einem bestimmten Thema und dann hätten wir darüber eben eine Folge gemacht. Mhm. Und weil das hinten und vorne nicht funktioniert hat, ist dann letztlich nur dieser 30-Sekunden-Trailer übrig geblieben. Und das wurde dann Der will doch nur spielen.
Mhm.
Wo Stefan Brock dann das Ende quasi, also die Stimme ist von dem Outro quasi, weil es nur ein Outro gibt.
Mhm. Das klingt doch gut. Ja, aber dann bist du ja schon echt lange dabei. Also ich meine, bei mir hat das ja 2018 dann angefangen. Aber das hatte ich auch so ein bisschen rausgehört, so in den letzten Interviews, dass es ja immer so, gefühlt immer so kleine Podcast-Wellen dann immer gab. So, da kam irgendwie die eine Generation, dann die nächste Generation, dann wieder die nächste Generation. Die nächste scheint ja so die Pandemie-Generation irgendwie gefühlt zu sein. Also wo da auch nochmal einige Projekte dann nochmal an Land gespült wurden. Aber da hast du ja definitiv ja schon eine Historie hinter dir auch.
Ja, also so die erste Welle wird so 2004, 2006 gewesen sein mit Anne Grubens und verschiedenen Formaten eben aus der Zeit.
Mhm.
Und als ich dann eben so 2013 angefangen habe, dann professionell oder Podcasts zu machen und da auch gleich in ein Gigaformat, in ein Megaformat geflossen bin, da war dann schon noch so eine zweite Welle. Also aus der Zeit kommen Geschichten aus der Geschichte, auch Lage der Nation natürlich, dann das Podcast UFO, also ganz viele dieser auch sanft und sorgfältig als fest und flauschig damals noch bei Radio 1.
Mhm.
Also da sind super viele Formate neu entstanden und damals mussten wir uns auch viel mehr noch vernetzen, weil die Technik noch nicht oder das Hosting nicht so weit war, dass man das einfach irgendwie so ganz einfach machen konnte, sondern man musste gucken, wie kriege ich remote überhaupt ein zweites Gerät in die Tonspur oder wie kriege ich überhaupt einen Gast oder eine Gästin eben verbunden übers Internet. Das war gar nicht so einfach damals.
Ja, das stimmt. Wenn ich überlege, so, ich habe ja 2018 gestartet und da habe ich ja schon direkt einen Ultraschall und Studio-Link da an die Hand gedrückt bekommen, so im Sinn von, nutze das, dann bist du glücklich. Und ja. Das nutze ich heute noch und ich bin da so dankbar dafür. Und wenn da irgendwas ist so an Technik, wo ich sage, oh, ich weiß nicht weiter, dann die ganze Podstock-Community, da sind ja die ganzen Leute, die da irgendwie damit involviert sind. Da kann ich wenigstens sagen so, hi, ich habe da mal eine Frage und das ist großartig, ich lieb's.
Genau, und damals war das halt wirklich so ein, okay, ich nehme jetzt Skype auf und es wird komprimiert und es ist
mehr schlecht als
recht. Als wenn wir analog zusammen irgendwie was machen über Telefon oder so.
Mhm. Ja, ach Gott, das waren alles noch Zeiten. Meine Güte, ich bin da so froh, dass es heutzutage mittlerweile so verhältnismäßig einfach ist, dann halt sowas aufzuziehen.
Ja, es hat Vor- und Nachteile, ne? Mhm. Also die Zeit, aus der Zeit kommt eben Podstock auch und also aus dieser Welle der Personen kommt eben auch so wie das Podstock-Festival, weil man musste sich zusammen vernetzen und eben eine Community oder eine Vernetzung bilden. Ja. Twitter war natürlich auch sehr flauschig, das Thema kam ja hier auch schon mehrfach vor in dem Podcast. Und man musste sich austauschen und man hat sich gegenseitig gefördert. Jetzt ist es halt relativ einfach geworden, einen Podcast zu starten. Und die Vernetzung ist nicht mehr zwingend notwendig für, ich starte einen Podcast. Es ist vielleicht notwendig für, ich habe Bock, mal bei dir zu Gast zu sein oder du bei mir. Oder wir wollen einfach mal was zusammen probieren oder wie auch immer.
Mhm.
Aber so dieser Start ist plötzlich nicht mehr, ist nicht mehr die Problematik.
Das stimmt. Ja, also man lernt ja auch wirklich auch viele Leute kennen, sowohl dann halt in real, also gerade dann beim Podstock auch, wo man denkt, ach Mensch, ich kenne dich doch von dem und dem Podstock, die man ja vorher dann eher durchs Hören dann mitbekommen hat. Aber das, denke ich mal, leitet gut über zur nächsten Frage. Wie ist es denn bei dir mit dem Podcast-Konsum? Hörst du denn eigentlich noch groß was? Und wenn ja, was sind denn so Genres, in denen du am liebsten unterwegs bist?
Ich höre vor allem gerne Podcasts von Leuten, die mir viel Freude bereiten. Also zum Beispiel die Wochennotiz mit Jan und Tim.
Mhm.
Oder eben auch Podcasts, die mit denen ich eben auch groß geworden bin. Also mit MinCorrect oder auch verschiedene Formate, die müssen nicht immer gut produziert sein. Hauptsache, ich habe Bock, die Leute zu hören. Mhm. Und ansonsten, also ich höre sehr viel zum Einschlafen. Und es sorgt aber auch dafür, dass ich mich an recht wenig erinnere. No. Muss ich leider auch zugeben. Aber es macht mir einfach immer noch Freude. Mhm. Ja.
Ja, zum Einschlafen könnte ich das gar nicht machen, so, weil dann müsste ich die ganze Zeit immer mit meinen dicken, fetten Kopfhörern da sitzen, weil neben mir dann mein Mann dann schläft und selbst wenn er dann die Ohrenstöpsel drin hat, möchte ich ihn ja auch nicht wecken, wenn ich da die ganze Zeit so das halbe Handy dann vor der Nase habe. Das wäre ja auch nicht sinnvoll.
Aber ansonsten höre ich noch gern in Brettspielrichtung, also so Brettagogen oder eben auch ein bisschen was über KI, bisschen öffentlich-rechtlich auch oder eben den Spielebox-Cast oder so oder Science Busters. Mhm. Wobei ich in der Regel so ein bisschen Podcasts, also wenn ich die Werbung nicht überspringen kann, dann tue ich mir schon sehr schwer, den Podcast zu hören, muss ich zugeben.
Oh Gott, ja, das nervt mich auch so derbs, wenn dann so Podcasts dann irgendwie Werbe reinschalten. Also ich verstehe zwar irgendwie, warum Leute Werbespots dann irgendwie reinbauen lassen oder wollen und so, weil sie sagen, okay, das generiert dann halt auch irgendwie dann Geld, aber es ist teilweise echt nervig, wenn dann zum Beispiel innerhalb einer Episode irgendwie 4 von diesen Werbeslots drin sind, die dann teilweise auch immer die gleichen sind oder manchmal sind die dann so super schlecht eingesprochen, die aber total natürlich wirken sollen, wo ich mir auch so denke, also da skippe ich immer auch so viel es geht und so, weil mich das total nervt. Also ich habe das eigentlich bisher selten, wo ich sage so, ich höre mir die Werbung explizit dann an.
Aber ja, also es ist absolut nachvollziehbar. Ne? Es kommt halt drauf an, muss ich, oder als meine Podcast-Welle startete, da war es so, dass wir eben auch gefragt haben, wie kann man das monetarisieren? Wir waren mit Puerto Partida dann auch kurz in einem Podcast-Label von Maria Bokelberg. Und das hat aber nicht, das war zu der Zeit zu früh. Das hat einfach noch nicht funktioniert. Mhm. Und im Nachhinein bin ich total froh, weil die Produktionen, die wir eben machen, sind so aufwendig, dass wir keinen Gewinn erzielen sollten, um es mal ganz grob zu sagen. Ja. Also es ist sehr cool, wir können super kreativ sein, wir können Sachen ausprobieren und es ist auch immer wieder faszinierend, dass so viele Leute Bock haben, einfach was zu machen und eben solche Projekte an den Start zu bringen. Und wir sind auch sehr dankbar, dass die Community das quasi finanziert, aber es kommt kein Gewinn bei rum. Warum kommt kein Gewinn bei rum? Das dachte ich vor 10, 5, 12 Jahren, dachte ich eben, okay, damit möchte ich meinen Lebensunterhalt bestreiten. Mittlerweile bin ich super froh, dass ich das nicht machen muss. weil dann wären Projekte wie auch Puerto Partida, waren wir ja ein Team von bis zu, ich glaube, 12 Leuten oder so, gegen Ende dann. Und wie möchtest du da das Geld verteilen? Und da sind wir dann bei einer Medienproduktion. Und wir beide kennen das vielleicht aus der Vergangenheit, wie groß so eine Medienproduktion ist. Mhm. Und in Deutschland funktioniert das hauptsächlich durch Förderung.
Ja.
So, wenn ich jetzt die Leute wirklich bezahlen wollen würde, dann wäre das halt sehr schwierig, muss man leider zugeben. Ja. Und wir haben, also es ist cool, dass ich sehr wenig drauflegen muss und wir da relativ auf Null rauskommen.
Ja. Ich meine, das muss man auch immer für sich dann so abwägen. Okay, macht man das wirklich dann einfach so, weil man Bock darauf hat oder macht man das halt wirklich, um halt Geld zu generieren? Und ich glaube, da würdet ihr sehr viel von der Kreativität auch einbüßen, wenn es dann wirklich dann das Ausschlaggebende wäre.
Ja, und das ist so ein Dilemma, ne? Weil auf der einen Seite möchte man ja eigentlich die Leistung der einzelnen Personen ja auch anerkennen und ihnen ja, sie haben es ja auch verdient. Mhm. Also wir werden später auf alle Fälle noch auf die Crew, auf die aktuelle eingehen und so weiter. Aber es ist halt, es zerstört die Kreativität, weil es dann plötzlich eine Projektarbeit oder eine Auftragsarbeit wird. Mhm. Und das ist so dieses Dilemma, das man dabei hat. Also ich war mal Vorstand von einem Kulturzentrum in Würzburg, also schwul-lesbisches Zentrum in Würzburg war das. Und wir hatten über 30 Veranstaltungen.
Oha.
Und es gab immer wieder die Diskussion, ob man dem Thekendienst, also die, die sich hinter die Theke stellen, ob man die eben finanziell entlohnen sollte für die 2-3 Stunden oder für den Abend, den sie da eben machen. Muss ja nicht viel sein, sondern einfach nur ein paar Euro. Mhm. Ne? Und ich habe das dann gesehen, als ich in Bonn gewohnt habe, da gab es ein Zentrum und die hatten dann schlichtweg irgendwann eben kein Geld mehr, um die Leute zu bezahlen. Und die haben aber den Leuten Geld gegeben. Mhm. Und damit ist dann der Verein gestorben, beziehungsweise die Location als erstes und der Verein. Es mag sein, das ist jetzt meine Außenperspektive als Disclaimer, vielleicht stimmt's auch nicht, dann schreibt's bitte in die Kommentare, damit ich die Geschichte nicht weitertrage. Aber in meiner Wahrnehmung lag's daran. Oder nicht, das ist nicht der ausschlaggebende Punkt, aber es ist halt ein Mosaiksteinchen von vielen, dass dann die Bereitschaft halt dann nicht mehr so groß ist. Mhm. Und lieber darf so ein Projekt dann eben auch mal enden und Leute sagen, okay, ich hatte jetzt eine coole Zeit, ich habe viel gelernt, aber ich muss jetzt mal weiterziehen oder ich muss jetzt mal was anderes machen und das ist dann auch vollkommen in Ordnung.
Mhm. Ja, und gerade weil es ja bei euch ja auf freiwilliger Basis ja auch läuft, so, da haben ja die Leute auch selber dann die Möglichkeit zu sagen, okay, ich begleite euch nur bis zum mittleren Ende oder die sagen so, oh nee, jetzt meine Zeit bei euch ist dann doch vorbei, so ich mache jetzt noch mal was anderes. Also das ist dann halt eben quasi eine freiwillige Geschichte auch.
Ja, also man merkt schon, wir haben schon personell hohen Durchlauf, wenn man die letzten 12 Jahre anguckt. Mhm. Aber ich glaube, ganz viele Leute haben dabei eben was mitgenommen. Und das ist enorm cool einfach, dass man das machen kann. Und es ist vollkommen klar. Und wenn man es schafft, das hat nicht bei jedem Projekt geklappt, aber bei sehr vielen Projekten klappt das, dass man diese offene Kommunikation so hat, dass man auch sagen kann, okay, ich schaff's nicht und dann kann man einspringen und dann sagen, okay, schaffst du noch eine Folge oder eine halbe, dann können wir besser den Übergang machen. Mhm. Oder wenn es nicht geht, dann kriegen wir das auch irgendwie gebacken. Ne? Mach dir keine Gedanken, ist okay, du musst jetzt nicht und so weiter. Mhm. Ja.
Das ist ja quasi wie bei irgendeiner durchlaufenden Serie, man ist da so der Showrunner und da muss man gucken, oh, die Leute wollen irgendwie jetzt dazukommen, die Leute wollen raus und dass man irgendwie guckt, so wie du schon sagtest, den Übergang, dass das irgendwie soweit alles stimmig ist, gerade wenn es ja auch so eine fortlaufende Geschichte auch ist, dann so, dass es dann halt in sich dann stimmig bleibt.
Ja, also das ist ja genau das, was man eben bei verschiedenen Produktionen ja lernt, ne? dass man die Aufnahmeleitung hat, bei der alle Informationen zusammenlaufen sollten. Mhm. Und die dann eben steuert. Und du als Kostümbildnerin nicht sagst, ich brauche Klebeband, ich steige jetzt ins Auto und hol mir welches, sondern eben Bescheid gibst und dann eben parat bist, damit die Aufnahmeleitung eben Bescheid weiß. Ja. Und entweder zu dir sagt, geh rüber zu der Lichttechnik, die haben Klebeband, oder ich kümmere mich drum, kriegst du in ein paar Minuten, ich schaue, wie ich es hinbekomme. Ja. Und dann wird entweder ein Runner eben zum nächsten Supermarkt geschickt, der dann bei dir vorbeiguckt und eben sagt, welche Dicke brauchst du oder was für ein Ding. Mhm. Oder ich habe hier noch Gaffertape, kann man nicht damit auch das Kostüm festhalten? Tackern, keine Ahnung.
Das ist rudimentär, aber ich weiß, was du meinst. Also quasi, das ist dann halt, das ist wie ein riesiges Hamsterrad, so was dann ineinander, oder nicht Hamsterrad, wie so ein riesiger Bienenstock, so wo alle irgendwie ihre feste Aufgabe haben und dann halt das alles miteinander harmonisiert.
Ne? Ja, und eben, aber der Bienen, genau, aber jeder muss, die Informationen müssen zusammenlaufen und genau. Das klappt ganz gut. Ja. Mhm.
Das ist doch schön, das ist doch wunderbar. Ich glaube, damit kommen wir auch sehr gut zur nächsten Frage. Du hast ja, wie schon gesagt, hast ja einige Jahre Podcast-Erfahrung ja auch schon hinter dir. Gab es mal im Rahmen der ganzen Jahre eine Aufnahme oder vielleicht noch 2, 3, wo du sagst, die sind dir besonders in Erinnerung geblieben aufgrund des Setups, der Leute, die daran beteiligt waren oder ähnlichem?
Ich habe da mir viele Gedanken zu gemacht und ich möchte eine Episode, die man nicht mehr findet, hervorheben, an die ich manchmal zurückdenke. Und zwar war das Fett und Eingebranntes, hieß der Podcast. Mhm. Hat eigentlich ein Kumpel von mir gemacht. Grüße an Patrick. Und der hat mittlerweile einen Laden in Troisdorf. Also wenn jemand so Trading Cards möchte oder so, dann ist das Cards and Soul der Ansprechladen. Mhm. Auf alle Fälle, mit ihm haben wir dann Folgen aufgenommen. Und damals war so eine Welle von Podcasts, die eine CC0-Lizenz, also ihren Podcast als CC0, du kannst das weiterverarbeiten, rausgehauen haben. Und wir haben von diesen Podcasts dann die Musik und die Trenner und so weiter rausgeschnitten und haben dann eben im Grunde genommen die Rubriken aus den verschiedenen Podcasts dann einfach übernommen und eben uns da auch ein bisschen drüber lustig gemacht. Also aber nicht lustig im Negativen, sondern eher, dass wir jetzt so anarchisch unterwegs sind. Und das fand ich, da kann ich mich erinnern, da hatte ich mit Christopher von von Becky, der Ehemann, auch eine Folge, die ich dann mit ihm übernommen habe. Und er hat total versucht, seriös zu sein und ich habe das so torpediert. Und das war so eine witzige Mischung einfach.
Okay.
Und bei Patrick weiß ich, dass wir hatten eine Folge, da, wo ich dann halt einfach zwischendrin in der Aufnahme mal für 5 Minuten weggegangen bin und er musste dann drüber leiten und so. Und und wir haben natürlich die Podcasts auch total erwähnt, 1000-mal erwähnt, von denen wir die Sachen quasi gestohlen haben. Aber das war so, da denke ich ganz gern zurück, dass man so ein bisschen verrückt sein darf oder eben auch ein bisschen über die Grenzen schlagen kann. Ja, und eben so ein bisschen gucken kann, was kann man da eigentlich alles noch rausholen aus so einem Podcast, aus so einem Format oder sonst was.
Quasi ein bisschen so eine Spielwiese im Sinn von, okay, was funktioniert nicht so, wie ist es vom Gesprächsflow, so passt das in irgendeiner Form.
Ja, also wenn man zum Beispiel, danach kam ja dann Puerto Partida 2013, wenn man daran denkt, damals hatte ich, glaube ich, ein Soundboard und es war eine Geschichte, bei der Kandidaten aus dem Publikum, also aus der Hörerschaft, mitmachen konnten. Ein Kandidat aus der Hörerschaft musste Bürger dieser Insel werden, Puerto Partida. Und wenn er das nicht geschafft hat, dann wurde er vom französischen Gourmet-Kannibalen Jacques Cousteau gefressen.
Oha.
Und dazu musste man 3 Rätsel lösen und eben Bürger dieser Insel werden. Und wenn man Bürger war, dann war man in der Folge danach Teil dieser Insel. Das heißt, man konnte die Person auch anspielen als neuer Kandidat oder neue Kandidatin. Und das sorgte dafür, dass ich Soundboards hatte, wo quasi pro Person 32 Sounds auf meinem Soundboard waren, die ich dann in dem Moment neben der Atmo und FX-Effekten und Intro und Musik und so weiter eben auch noch abgespielt habe. Und dann gab es so Szenen, wo man mit einem Mastermind spielen konnte. Also das heißt, der hat mir die Einzelwörter und Sätze eingesprochen, ich konnte mir das notieren und dann konnte man mit der Person halt wirklich Mastermind spielen. Und das war total krass irgendwie. Also auch zu denken in solchen, wie kann ich die Sätze so aneinander knüpfen, dass man das einfach drücken kann, dass die Person nicht da sein muss. Oder eben, dann hatten wir eine Folge, die im Stil von Point and Click, also wo sämtliche Sounds, die wir vorher hatten, ersetzt wurden durch mündliche Geräusche. Also wo ich quasi alles vorher mit dem Mund aufgenommen habe, bis hin zur Musik. Und der Kandidat musste auch sagen, benutze Stein mit Ding oder so. Oder es gab einen Kandidaten, dann sind sie zu zweit auf die Insel gekommen und ein Kandidat, der war aus dem Soundboard, war immer schon da, also hat das Rätsel schon gelöst, bevor der echte Kandidat kam. Und dann kam so ein Wettkampf raus und so. Und das finde ich total spannend, dass man eben solche Grenzen dann, also mal abgesehen davon, dass dieses Format an sich schon alle Grenzen damals gesprengt hat, dass man eben auch Storytelling-mäßig die Grenzen sprengen kann. Oder wir hatten 2 Folgen, die parallel liefen. Das heißt, das, was in der ersten Folge der Kandidat zur anderen Seite auf einem Berg gerufen hat, kam erst in der 2. Folge an, der was zurückrufen ließ. Das hatte man aber in der Folge davor schon gehört. Also die waren total parallel und das war nicht nachträglich bearbeitet, sondern das war einfach so konzipiert, dass das funktioniert.
Okay.
Und das war einfach mega krass. Das hat damals Jonas mit mir sehr viel gemacht. Und das war einfach so eine kreative Welt, die wir uns da auch selber aufgemacht haben. Mhm. Und daraus profitieren eben auch die heutigen Produktionen wie eben Lanos Troubleshooters. Also der Podcast heißt eigentlich nur Lanos, aber da sind eben jeweils neue Staffeln drin. Mhm. Und aktuell machen wir Troubleshooters und da habe ich aktuell 3 Soundboards. Mhm. Also es gibt halt eben Stimmen, es gibt Atmo und wir haben die Gäste diesmal, also die KandidatInnen sind dann nicht zugeschaltet und es ist jedes Mal neuer, sondern die beiden sitzen quasi dauerhaft bei mir hier im Studio und sprechen live und die kriegen Aufgaben, die sie nur zusammen lösen können. Also das heißt, die müssen viel miteinander sprechen, um eine Bombe zu entschärfen oder sonst was. Mhm.
Genau, das hört man auch in der aktuellen Folge auch raus, dann so, also bei Troubleshooter, so wo dann, wie war das mit Stefan und Sahel, man hört es auch wirklich raus, dass ihr dann auf jeden Fall euch gegenüber sitzt, weil das da auch heißt, von wegen so, hier ist ein Zettel und da steht alles auf Griechisch und das ist und jenes, das ist einfach so großartig. Und wo man wirklich immer wieder merkt, so dieses so, da, wo man auf einmal so out of character dann ist, wo man denkt so, was mache ich hier gerade? Oder hä, Moment mal, ich bin der Spielleiter, warum sagst du gerade das und jenes? Das ist einfach so großartig, also es ist wirklich Comedy pur, das ist, ich liebe es sehr.
Ja, danke schön. Und auch das hat wieder total Spaß gemacht, da Charaktere zu entwickeln. Und das sind die Geschwister Bonette, ja. Die ich mit Leni spreche übrigens.
Ja, ich dachte auch die ganze Zeit, das muss doch Leni sein, die kommt mit so einer bekannten Stimme. Ja,
ja. Und das war einfach auch so, jeder meiner Autorinnen hat irgendwie, hä, wie schreibt man das? Was willst du da eigentlich? Und ich habe die erste Folge geschrieben, weil ich ja erstmal vorgeben muss, wie ich mir das vorstelle oder wie ich denke, dass diese Welt tickt, die wir dann zusammen eben entwickelt haben. Mhm. Und diese Geschwister Bonette waren so, also ich muss mich mit Leni vorher treffen und wir nehmen das vorher auf, somit kann ich das auf Soundboard legen und der Satz, den sie sagt quasi, hier müssen Sie, Pause, quittieren und ich sage in diese Pause rein, dass sie gesagt hat und gleichzeitig sagen wir quittieren. Mhm. Hier müssen Sie quittieren. Mhm. Und das ist, es macht so Bock einfach. und wir haben bei dem Format, also wir müssen vielleicht kurz sagen, um was es geht. Es ist grob, also die einfachste Erklärung ist, es ist Tim und Struppi als Podcast. Mhm. Und die differenziertere Antwort ist, wir sind in den 60er Jahren, Comicwelt tatsächlich. Sahel und Stefan werden in Abenteuer reingezogen und müssen versuchen, Chaos auszuschalten. Mhm. Das ist so eine böse, geheime Geheimorganisation. Und die reisen quasi in verschiedene Länder und wir haben für jedes Land zum einen hat der Musiker, also bei Martin, macht für jedes Land eine eigene Trennermusik. Also das Schön. Eigentliche Intro wird unterschiedlich, je nachdem in welchem Land wir sind. Mhm. Wir haben in jeder Folge eine Muttersprachlerin oder einen Muttersprachler, der quasi von der jeweiligen Sprache, wenn wir in Griechenland sind, dann ist es Griechisch, ins Deutsche übergeht. Mhm. Das sind teilweise Laien und Arbeitskollegen von mir und auch professionelle Sprecher. Und es gibt eben am Schluss einen Bösewicht. Das muss nicht immer so sein, aber dieser Bösewicht ist halt quasi jemanden, der ist unnahbar. Mhm. Und ansonsten, es lebt natürlich wieder von dem Humor, von Gags, die sich wiederholen, wo wir versucht haben, oder ja, ich glaube, es gelingt uns auch, aber es ist so, die Herausforderung bei dem Format ist, wir sind eigentlich so ein bisschen in einem Agentensetting, was ja sehr ernst sein kann. Und da Humor reinzubringen, ist tatsächlich eine Herausforderung. Ja. Und das war die Prämisse, das muss klappen. Mhm. Und basieren tut das Ganze auf einem Rollenspielwerk, das Troubleshooters heißt. Wir lösen uns davon schon sehr stark, weil ein Podcast anders funktioniert als ein Rollenspiel.
Das stimmt.
Also das heißt, wenn ich ein Rollenspiel mache, dann dauert das den ganzen Abend. Dann ist die Zielgruppe, die Leute, die am Tisch sitzen, dass die eine gute Zeit haben. Die dürfen die Geschichten miterzählen und so weiter und erleben ein Abenteuer. Mhm. Und bei uns ist es so, dass wir das zwar aufnehmen und die erleben das zwar vor Ort, aber das Ziel ist trotzdem die Hörerschaft. Mhm. Also das heißt, wir produzieren eine Geschichte, die normalerweise in so 4 Stunden als Rollenspiel funktioniert, das komprimieren wir in eine und versuchen eben für die Hörerschaft zu produzieren.
Mhm. Ja, hat auf jeden Fall einen sehr hohen Unterhaltungswert. Musste auch sehr lachen, als dann auf einmal dann dieser Take kam von wegen so, ja, hier, diese Seite der Kassette ist zu Ende. Bitte dreht sie um auf Seite B. Und ich so, yes, Kassettenkind lässt grüßen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich fand das sehr schön.
Ja, und das ist halt auch, also wir nehmen danach noch nachdem wir es aufgenommen haben mit den beiden, schreibe ich noch Texte für den Erzähler. Das ist Stefan Baumann, der mich ja auch seit über 10 Jahren, also seit der Anfangszeit begleitet. Mhm. Und wir schreiben ihm Texte, und das hatten wir bei keinem Format vorher, der im Grunde genommen das erklärt, was nicht ganz klar für die Hörerschaft ist. Mhm. Also das heißt, er übernimmt das, wo ich immer gedacht habe, das ist doch klar. Und mir die Hörerschaft im Nachhinein erzählt hat, ich habe nicht ganz verstanden, worum es ging. Mm. So, und das ist für uns neu, weil das nochmal eine neue Produktionsebene aufmacht, weil wir im Nachhinein noch was produzieren müssen. Mhm. Aber das gewinnt einfach so enorm,
ja.
Oder das Format gewinnt dadurch so enorm. Natürlich ist das für Stefan und Sahel, manchmal wäre das ganz gut, wenn die das auch wüssten, was Stefan sagt, aber das ist der Witz dabei.
Ja. Wie gesagt, das hat ja ein bisschen diese Überraschungseffekt und so, und von wegen sowieso, ich habe Fesseln. Okay, wo kommen die jetzt hin? So, die sind mit Plüsch und so. Und ich so, was? Oder wo auch dann die Erzählerstimme kommt, von wegen so, ich hoffe, sie haben daran gedacht. Oder? Es ist einfach.
Genau, und die Erzählerstimme, da wussten wir ja schon, wie es ausgeht, aber die wird nachträglich eben dann geschrieben, und das braucht es aber auch, damit wir eine Spannung auch eben aufbauen können. Mhm. Es funktioniert sehr viel hier live, das heißt, wir haben hier tatsächlich, also Udo vom eben Aufräumen-Podcast hat teilweise kleine Bomben gebaut, also keine echten, sondern einfach Geräte, wo dann Kabel rauskommen und so weiter, und die müssen das richtige Kabel durchschneiden, und eine Person hat die Anleitung und die andere Person hat eben diese Bombe vor sich. Und die sehen sich aber, also die dürfen miteinander sprechen, dürfen aber nicht rüber gucken. Also die haben eine Trennwand zwischen sich. Mhm. Und davon gibt's Bilder, und die sind auch im Podcast-Feed. Kann nicht jeder sehen, das wissen wir auch. Deswegen versuchen wir es auch zu erklären, weil natürlich möchte man auch nicht immer drauf gucken, wenn man das Handy gerade in der Hosentasche hat oder so. Aber theoretisch kann man eben, wenn man mit einem Podcast-Abspielprogramm, also in einem Podcatcher arbeitet, kann man sich das auch anzeigen lassen. Mhm. Und das ist sehr cool, weil wir damit natürlich nochmal eine neue Ebene reinbringen, die wir so bisher nicht hatten.
Das stimmt. Also bei meinem Podcatcher, ich benutze ja Podcast Addict, da funktioniert das. Da habe ich das schon gesehen. Das kann ich schon mal bestätigen. Das funktioniert.
Genau, es funktioniert, glaube ich, bei Pocketcast, bei Podcast Addict, wahrscheinlich auch Athena Pod und ganz vielen anderen. Aber man braucht so einen Podcatcher. Also es geht halt nicht bei Spotify oder auch nicht bei Apple Podcasts. Ah. Aber es geht auch über die Webseite und so weiter. Also eigentlich waren diese Bilder nur für uns gedacht. Aber also wir haben zum Beispiel auch viele Bilder habe ich, um sie Ihnen zu zeigen, dann auch KI generiert. Hm. Und eigentlich möchte ich gar nicht so sehr, dass KI-generiertes Zeug nach draußen geht, weil wir so wenig eigentlich damit machen. Hm. Also wir organisieren uns damit teilweise, aber das schmälert so ein bisschen die Schöpfungshöhe, die wir da reinstecken, auch was Musik und so weiter angeht. Aber es ist natürlich ein Tool, und die Bilder, die man dann sieht von, ich sag mal, wenn man hat eine Fassade von einer Wand und man muss halt, keine Ahnung, die richtige Eingangstür finden oder sowas. Dafür haben wir kein Budget, um sowas zeichnen zu lassen oder so. Und wir haben uns erst im zweiten Schritt dann aber entschieden, dass wir die Bilder dann trotzdem mit in den Podcatcher ausspielen, obwohl sie KI generiert sind.
Ja.
Einfach aus dem Grund, weil wir das Gefühl hatten, das ist so ein bisschen Fanservice oder halt hilft vielleicht dem einen oder anderen. Mhm. das noch mehr zu erfassen, was da eigentlich passiert. Also wir haben auch Sachen eben mit 3D-Drucker gedruckt und so, und das sieht man ja nicht, aber man hört die Spannung und man hört die Stimmung, und das ist halt das, was es so cool macht. Und ich glaube, pro Folge sind dann um die 20 Leute beteiligt. Ui. Also es ist auch wieder, und jetzt stell dir mal vor, man müsste die alle bezahlen. Es funktioniert einfach nicht. Nee. Es funktioniert nicht. Aber das macht dieses Projekt eben so geil. Mhm. Ne? Weil wir auch, also wir haben eben ein ganz großes Lob geht einfach auch an Jan Giesmann, der das Sounddesign danach macht, mit dem ich sehr in Kontakt stehe, und der da eine tiefe Welt rausholt. Das heißt, während wir hier am Tisch sprechen, sprechen die danach durch Funkgeräte zum Beispiel. Mhm. Oder wir hatten das in einem Format davor, ich meine plötzlich Piratin oder tapfere Tackerhacker, da fällt einer ins Wasser und dann reden die miteinander, und dann hört sich das halt so an, wie als würde jemand durch so eine Wasserblase sprechen.
Ja. Ne?
Und das ist natürlich, das hebt so dieses ganze Format natürlich in eine ganz andere Ebene. Oder eben auch Martin, der Musik für diese verschiedenen Formate eben gemacht hat. Mhm. Und wo man dann merkt so, also der hat das vorher, der ist zwar Musiker und musikaffin und macht das als Hobby und so, hat einen ganz anderen Job, aber sich in diese Welt reinzudenken und zu sagen, ich probiere das jetzt mal aus, und dann eben da einfach Zeit zu investieren, um so ein Musikstück zu entwickeln, das dann halt auch so gut passt, das ist einfach gigantisch. Und das ist der Unterschied zwischen einem Profi und einem ich sag mal Laien, wobei das ja nicht stimmt, aber quasi Laien, der das nicht hauptberuflich macht, so rum ist es eigentlich besser, jemand, der das nicht hauptberuflich macht, der weiß, wie das klingen muss, und der kann da Zeit investieren. Mhm. Während wenn jemand ein professioneller Cutter oder was auch immer ist, dann muss er eigentlich auf die Uhr gucken und schauen, wie kriege ich das schnell, und das ist eben das, wo dann vielleicht auch auch professionelle Sprecherinnen und Sprecher dann bei uns auch gerne mal sagen, da haben wir Bock zu, weil das ist halt nicht die nächste Werbung, die ich einspreche, die mir meinen Lebensunterhalt finanziert. Ich möchte das gar nicht schlecht reden, sondern wo man eben mal, ich sag mal, eine verrückte Stimme ausprobieren kann, die man so eigentlich nie eine Chance hat, die kundzutun.
Mhm. Ja, das fühle ich total. Also das habe ich auch so im Rahmen so mitbekommen. Ich habe mich ja auch durch meine Sprecherfortbildung ja auch so ein bisschen mit Hörspielen wieder ein bisschen mehr befasst. Und ich höre momentan ja auch ganz viel gerne so diese ganzen Bummfilm-Produktionen, also sowas wie Ghost Sitter und Mara und der Feuerbringer, also halt dieses Tommy Krabbeis-Universum. Und es gibt ja auch da zu den Ghost Sitter, zu dem Maraverse heißt es ja offiziell mittlerweile, gibt es ja auch einen Podcast, wo dann die eine Sprecherin, die Alette Drexler, dann Leute aus der Produktion ja auch mit interviewt und die dann auch irgendwie alle sagen, von wegen ja erstmal überhaupt, also sei es der Tontechniker oder der Illustrator oder halt die einzelnen SchauspielerInnen, die da auch nochmal interviewt werden, und dann wird ja auch das Thema aufgegriffen mit KI, wie ist das denn überhaupt und wie ist das von den Produktionsbedingungen, weil bei denen ist es zum Beispiel so, die haben ja so ein riesen Ensemble, unter anderem auch mit Christopher Maria Herbst sind auch da mit drin. Und bei denen ist halt zum Beispiel auch das Besondere, dass dann halt die Leute nicht einzeln aufgenommen werden, sondern dass sie dann halt im Ensemble da halt mit drin stehen. Und dadurch merkst du auch dann, dass die Dynamik auch eine komplett andere ist, wenn die sich auch gegenseitig angucken können. Und dann kennst du es ja auch so von der Comedy her, sozusagen manchmal geht es vom Tempo so und zack und hier und da, also das dann so Screwball-mäßig dann unterwegs ist. Aber die meinen auch so, die würden sie auch gerne besser bezahlen, wenn sie es könnten. Aber man merkt dann halt bei allen Beteiligten, da ist einfach so viel Herzblut auch dabei. Und das höre ich bei dir ja auch raus, bei eurer Produktion, wo ich denke so, oh, ist das schön. Also ich liebe ja sowas Nerdiges total. Also da.
Ja, genau. Es ist einfach auch genial. Und das ist bei uns auch neu, dass wir ganz viele Leute oder Pärchen haben, die das zusammen aufnehmen.
Oh.
Also Jan und Tim als streitende Personen, die in jeder Stadt vorkommen, nehmen zusammen auf, genauso die Pilotin und der Co-Pilot nehmen zusammen auf, ich mit Leni, die Geschwister Bonnet, dann eben auch die Chaos-AgentInnen, die nehmen auch zusammen auf. Mhm. Und natürlich dann eben die beiden Hauptdarstellerinnen, also Stefano und Sahel, die eben hier am Tisch sitzen und mit mir zusammen aufnehmen. Und wir sind zwar nicht alle immer zusammen, das funktioniert einfach nicht, weil wir leben ja auch in unterschiedlichsten Städten. Und dafür ist es dann halt doch zu sehr Hobby und nicht ich sag mal, das ist halt ein Unterschied, wenn du hier eine Theaterbühne in Köln hast oder so dann findest du genügend Charaktere und dann kommen halt auch nur die, die in Köln wohnen, mhm, ne? als Ensemble, sage ich mal.
Ja.
Und bei uns kommen die Leute eben aus dem Dachraum, ganz grob gesagt, mhm, im Moment eher nur aus dem deutschsprachigen Raum, aber wir hatten auch schon Crewmitglieder eben aus der Schweiz oder aus Österreich. Und da hilft natürlich das Online-Vernetzen. Und diese Dualaufnahmen mit zwei Personen sind schon auch eine Herausforderung, die zu organisieren. Hm. Aber es ist halt cool, dass es funktioniert. Und dann muss man halt mal gucken bei Pilotin und Co-Pilot, dass wir vielleicht auch schon mal einen Text schreiben aus einer Folge, die später vorkommt, dass die weniger Aufnahmetermine haben. Und
mhm. Ja, ist ja auch ein
Riesen Aufwand. Also es ist ein unfassbar aufwendiges Projekt. Aber diese Leidenschaft und Liebe merkt man den Leuten auch an.
Mhm. Ja.
So würde ich es zumindest sagen. Also was eben das Team leistet, auch die AutorInnen, ne? Wenn man sich das überlegt, man kann halt nicht einfach eine Geschichte runterschreiben und dann ist die gut, sondern die muss halt auf dieses Format auch passen. Jetzt gibt es aber gar kein Format in der Form. Mhm. Also ein Format, das ein bisschen Rollenspiel ist, aber wir ja trotzdem eine stringente Geschichte erzählen hier am Tisch. Und es dürfen keine Längen entstehen. Dazwischen müssen Rätsel eingewoben werden, mhm, die aber auch nicht einfach so ein Quiz, sondern das muss ein Rätsel sein, wo die miteinander interagieren können.
Mhm.
Und dann brauchen wir eben noch verschiedene, also wir müssen in Länder, wo wir auch jemanden finden können, der die jeweilige Muttersprache spricht. Mhm. Also es ist einfach sehr cool, dass es funktioniert.
Ja.
Sagen wir, wie es ist.
Ja, ich weiß.
Und das ist auch bei dem Cover zum Beispiel, das ist das Originalcover von dem Rollenspielwerk, das durften wir verwenden. Da mhm, hat uns eben Green Gorilla gesagt, weil die auch so nett sind. Also die beiden sind auch, die machen das auch, gefühlt machen die das auch nicht, um davon leben zu können. Die haben alle andere Jobs.
Mhm.
Und die haben dieses Werk in Deutschland veröffentlicht und haben uns dann eben gesagt, ja klar, das könnt ihr natürlich verwenden, ist überhaupt kein Thema.
Oh.
So, und dann hat halt Malik im Grunde genommen das Layout gesetzt und wir haben halt die Originalillustration in Verbindung mit jemandem, der das vernünftig setzt. Also auch das ist vernünftig eingesetzt.
Oh.
Und ja, wir machen davon 8 Folgen jetzt.
Mhm.
Dann kommt die nächste Staffel und dann müssen wir gucken, was als nächstes kommt.
Ja, dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Das ist natürlich jetzt eine gute Frage, denn so, du hast ja schon ein paar Sachen jetzt ein bisschen ausführlicher besprochen, aber das schließt sich, glaube ich, die nächste Frage auch ganz gut an. Was würdest du denn sagen, so durchschnittlich, so wie viel Zeit steckt denn in etwa in so eine Podcast-Episode? Ich meine, gut, das hängt ja auch ein bisschen vom Format jeweils dann ab, so, aber ich könnte mir jetzt vorstellen, auch gerade mit Vorbereitungs- und Nachbereitungszeit, gerade bei so aufwendigen Sachen wie zum Beispiel rund um diese ganzen Lano-Produktionen, so, das ist ja doch teilweise sehr zeitintensiv dann, oder? So überschlagen?
Ja, es ist halt ein eigenes Hobby, ne? Das muss man schon zugeben. Und natürlich, ich als Kopf dieser ganzen Geschichte steckt da am meisten Zeit rein und aber man kann das nicht, also das Interessante ist eigentlich, je länger oder je mehr Personen beteiligt sind, desto mehr Koordination kommt an den Start. Mhm. Also das heißt, vorher, wenn man nur zu zweit ist, kann man sich gut vorstellen, wenn man nur zu zweit ist, haben wir zwar viel mehr Arbeit, aber wir müssen alles machen.
Mhm.
Wenn wir jetzt eben 15 Leute sind oder 20, keine Ahnung, dann muss viel mehr Zeit in die Koordination laufen.
Mhm.
Es wird dadurch unkontrollierbarer, so ein Projekt,
mhm,
aber viel breiter, viel vielfältiger, viel, viel kreativer.
Mhm.
Das Sounddesign könnte ich nie so,
ne? Ja.
Die Stimmen könnte ich nie so, weil ich habe weder eine weibliche Stimme, noch kann ich von dieser Vielfalt leben.
Mhm.
Oder wenn man Geschichten geschrieben hat und das nicht gelernt hat, irgendwann kommt man so in ein ähnliches Fahrwasser. Also man sammelt zwar neue Ideen, ne, weil dann kennt man die Geschichte und denkt, oh, das wäre ja auch cool bei uns oder eben die Geschichte oder so. Aber unterm Strich ist es schon so, dass es davon lebt, dass natürlich auch unterschiedliche Leute für so ein Format schreiben. Weil dann ganz andere Gedanken dabei eben auch rauskommen. Ne? Und die Koordination bei mir läuft dann quasi zusammen, dass ich eben über die Texte drüber muss und gucken muss, also die Chefredaktion quasi mitmachen muss und eben sag, wie passe ich jetzt den Text an, dass es zu den Folgen davor auch passt, weil jeder hat ja so seine eigenen Sprache und Stimme und das ist auch gut so, aber die Charaktere müssen halt doch konsistent bleiben in sich. Ja, genau. Also genau, das kann man so sagen. So, und jetzt wie viel Zeit fließt da rein? Wir haben, das kommt aufs Format an, wir haben den Aufräumen-Podcast.
Das ist so quick and dirty quasi.
Ist quick and dirty. Da ruft Udo, fragt, er müsste mal wieder was aufräumen. Habe ich gerade Zeit? Wenn ich sage, ja gut, ich könnte auch mal was aufräumen. Dann machen wir beide neue Batterien in das Aufnahmegerät, rufen uns an. Über Kopfhörer, also über Internet und laufen dann rum und räumen nur auf. Und dabei quatschen wir. Und dieses Quatschen sorgt dafür, dass wir, dass andere Leute und durch die Geräusche im Hintergrund, dass andere Leute so animiert sind, dass sie eben vielleicht auch aufräumen. Viel mehr ist es nicht. So, aber sowas und auch Luft nach oben, das mache ich mit Stefan Baumann. Das ist was, wo wir hauptsächlich und so ein bisschen austauschen, kennenlernen, ein bisschen viel auch spielen und versuchen, neue Ideen auch zu entwickeln. Und da kommt es eben schon drauf an. Da haben wir oft ein Duell gegen Esel und Teddy, so einmal im Jahr gehabt bisher. Und das sind sehr aufwendige Geschichten wieder, wo man dann überlegt, was kann ich da noch rausholen?
Ja.
Und wir haben nächstes Jahr 5-Jähriges, da werden wir auch überlegen, was wir da vielleicht speziell dafür machen können, dann wird das wieder eine aufwendige Geschichte. Aber ansonsten kann es auch sein, dass wir eben ein Spiel aus der Schublade ziehen oder eben mal ein paar Minuten vorher was googeln und da schnell zusammen was entwickeln in einer halben Stunde vor der Show oder vor der Aufzeichnung, dann aufnehmen. Das dauert so eine grobe Dreiviertelstunde, Stunde und dann wird das danach geschnitten. Ich schneide in 1,5 bis zweifacher Geschwindigkeit.
Oha.
Das funktioniert für mich sehr gut, weil ich Podcasts auch so schnell höre.
Ach so.
Das heißt, für mich ist es zu langsam, wenn ich es in Originalgeschwindigkeit höre. Daher kommt das. So, und dann wird das natürlich veröffentlicht. So, und die Veröffentlichung danach ist natürlich dann noch, das wird dann automatisch gepostet in Mastodon und Blue Sky und auf unserem Discord-Server, wo wir dann Feedback von der Community kriegen. Aber da muss man natürlich zugeben, die Automatisierung funktioniert auch nicht hundertprozentig. Da ist jetzt irgendwie, werden die Folgen gerade wieder nicht verlinkt. Das heißt, man muss damit sich auch drum kümmern.
Ja.
Das heißt aber auch, es ist so schön zu sagen, es ist alles automatisiert, aber es ist halt eigentlich nur so, es klappt halt nicht immer so, wie man es möchte. Und wenn wir jetzt gucken, wie lang dauert so eine Folge Troubleshooters, ich sag mal so, es hat einen Grund, warum wir nur 8 Folgen jetzt machen. Und nicht das auf Dauer angelegt haben.
Ja.
Also, ich mache gerade mal meinen Orga-Plan auf. So, pro Folge haben wir, die Geschichte muss geschrieben werden, es muss Material dafür erstellt werden. Also, das heißt sowas wie, wenn die eine Dechiffrierung machen müssen, dann muss natürlich dafür das Zeug auch hergestellt werden. Oder wenn die eben Bilder brauchen oder so, dann wird das ja nicht mit dem ersten Bild, das so eine KI auswirft, reicht das ja meistens nicht, sondern da fließen dann auch 1-2 Stunden mindestens rein pro Bauteil. Das Schreiben selber, ich saß gestern mit Max an Folge 7, also wir müssen diesmal auch ganz anders produzieren, weil wir viel weiter vorproduzieren und irgendwann werden wir von den Folgen eingeholt, weil die Folgen viel länger dauern zum Herstellen.
Ja.
Dann macht Becky, da weiß ich nicht, wie lang das dauert. Also die Leute anschreiben, die wir gern noch zusätzlich hätten, die ich nicht kenne. Das über den Becky, da bin ich super froh. Dann müssen die Texte für die aufbereitet werden. Das heißt, wir haben ja einen normalen Storytext und dann kopiert man die quasi erst nochmal in ein separates Textdokument und schickt das denen. Mhm. Dann gibt es die Texte, die quasi voraufgenommen werden, müssen geschnitten werden. Da gehen wahrscheinlich auch so 2-3 Abende, je nachdem, wie viele Personen das sind, drauf. Dann baue ich am Live-Setting, baue ich hier dann die Bühne auf. Das ist so eine Stunde vorher. Ich musste das Soundboard bestücken mit neuen Sounds und so weiter, die natürlich auch vom Sounddesigner rausgesucht wurden. Wobei man da zugeben muss, dass wir mittlerweile durch die 10 Jahre Podcast-Produktion auch ein Sammelsurium an Sounds haben, die wir wiederverwenden können. Mhm. Auch wenn die es dann vielleicht nicht in die Folge schaffen, aber ich sag mal, einen Wald habe ich schon mal. So, das heißt, ob das dann ein anderer Wald wird, das kann sich Jan überlegen, wenn er das Sounddesign macht, wenn der nicht passt oder so. Aber für die Immersion vor Ort, dass wir aufnehmen können, reicht das, was ich quasi an Sounds hier habe mittlerweile. Mhm. Dann schneidet das ein Cutter. Das wird, ich weiß nicht, eine Stunde. Wie lange brauchst du für eine Stunde?
Also früher war das halt so im Schnitt, so für eine Stunde brauchte ich 3 Stunden, aber jetzt durch das jüngste Update, was ich hatte mit Ultraschall, habe ich das Gefühl, schaffe ich das jetzt in 2 Stunden.
Ja, also ich denke auch, dass es eher so 3 bei uns dauert, eher sogar also ein Abend. Dann gehe ich nochmal drüber mit einem redaktionellen Schnitt, weil ich sag mal, der Cutter weiß nicht unbedingt, was in der Geschichte wichtig ist und was nicht wichtig ist, weil er vielleicht nicht, weil er nicht die Folge davor geschnitten hat und die davor, sondern eben nur alle 3 oder so. Mhm. Das heißt, ich gehe nochmal durch und schneide es quasi nach, schneide nochmal ein paar Sachen raus, aber eigentlich schneide ich nicht so richtig viel, sondern ich schreibe hauptsächlich die redaktionellen Texte, die man braucht, um zu verstehen, was wir hier vor Ort gemacht haben für den Stefan. Der Stefan spricht das dann ein. Und dann geht das zu Jan. Und Jan macht dann eben Magic und Sounddesign. Mhm. Manchmal macht Martin noch Musik. Das kommt so ein bisschen drauf an, von Folge zu Folge. Und der gibt dann die fertige Folge zum Testhören an Jana, die wir bisher immer vergessen im Abspann. Das ist sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass ich es am Ende in den letzten Folgen wenigstens drin habe. Weil die nicht in den Credits auftaucht, weil die nur Testhörer, also was heißt nur, es ist ein wichtiger Bestandteil, aber die gibt uns Feedback für die, genau, die gibt uns Feedback für die Folgen, was total wichtig ist, hat die jetzt verstanden, worauf wir hinaus wollen? Mhm. Weil nur weil ich das weiß, kam das bei der Hörerschaft noch nicht an. Und dann wird es veröffentlicht. Und dann kommen Fragen aus der Community und ich veröffentliche dann in dem Unterstützerinnen-Feed für die Leute, die uns eben Geld in den Hut schmeißen, damit wir die ganzen Serverkosten und so weiter bezahlen können und die Technik und Gedöns. Ich mache dann eben noch den Unterstützerinnen-Feed. Also das haben wir dann live aufgenommen noch im Anschluss. Ja. Aber das beschreibt jetzt die verschiedenen Punkte. Gestoppt habe ich es nie und es kommt aber auch so ein bisschen drauf an, also beim Schreiben der Folge, ich habe, wie gesagt, mit Max hatte ich jetzt für Folge 7, haben wir 4 Stunden Vorbereitung gemacht. Davor haben wir schon mal 2 Stunden drüber telefoniert, was wir so grob machen könnten. Und dann wird er jetzt wahrscheinlich auch noch mal pro Szene wahrscheinlich eine gute Stunde brauchen. Und das sind 7, 8, je nachdem, was man dazu zählt und was nicht. Mhm. Also kurzum, es ist nicht ein Hobby, sondern jeder hat so sein Hobby in diesem Projekt. Und das macht's halt so geil. Ja. Weil das könnte, also wir sind bei einem Punkt, wo ich bei Puerto Partida vor 13 Jahren, da konnte ich noch alles selber machen, habe aber damals schon gemerkt, okay, ich brauche relativ bald noch jemanden, der auch Geschichten schreibt. Dann kamen damals Lars und Kai dazu relativ früh und dann haben die Geschichten geschrieben. Später dann Steff Kessler und mir ist der Name entfallen, wir hatten schon so lange keinen Kontakt mehr. Eine Kollegin noch, ich hoffe, sie verzeiht es mir. Und das war schon wichtig, weil bei Puerto Partida hatten wir einen 2-Wochen-Rhythmus. Und jetzt haben wir einen Rhythmus, wo wir viel vorproduzieren. Mhm. Also vom Ablauf dauert so eine Folge 3-4 Monate, ganz grob gesagt. Mhm. Und die letzte Folge nehmen wir dann im Januar auf und die kommt im Februar. Das heißt, wir holen uns so langsam ein von der Zeit. Mhm. Und dann muss erstmal wieder Pause sein, bevor es weitergehen kann, weil wir erstmal zum einen durchatmen müssen und dann erstmal wieder diesen Vorlauf brauchen.
Ja, ist ja klar. Dann, ich meine, das macht ja auch Sinn, dass er ganz am Anfang, dass ihr da wesentlich mehr Zeit dann braucht, um erstmal quasi dieses Grundkonzept ja auch erstmal zu erstellen. So, was ist dann überhaupt der Plan für diese Staffel, für diese
Konferenz? Stimmt, da haben wir gar nicht drüber geredet.
Ne? Also das ist ja auch mal erstmal so, eben auch diese ganze Pre-Production, die da auch erstmal da vorrangig läuft. So. Und das ist dann klar, dass das dann am Anfang wesentlich mehr Arbeit ist, als dann halt final bei der letzten Folge. Da habt ihr ja quasi diesen riesen Rattenschwanz vorher dann gar nicht mehr, sondern da ist es ja schon mittlerweile dann alles eingespielt, da geht es ja, glaube ich, nur noch mehr um die Feinheiten auch, dass es dann halt alles dann eine schöne rote Schleife am Ende hat. Und das passt ja dann auch. Also von daher sehe ich das total, dass man sagt, okay, das bedarf einfach wirklich sehr viel Zeit, die da beansprucht werden muss. Also.
Und ansonsten ist es der Aufwand wie bei einer Serie halt auch. Ne? Mhm. Also irgendwann hat man die Sets, aber dadurch, dass wir wechselnde Orte haben, ist es gar nicht so trivial, sondern also es gibt Sachen, die können wir uns einsparen. Manchmal wünschte ich mir, dass wir noch irgendwie mal Input kriegen von professionellen Autorinnen, die das können. Also das ist gar nicht so bös gemeint, sondern mir fällt das immer wieder auf, wenn ein guter Freund von mir macht das beruflich,
ja,
muss aber halt gucken, wo er bleibt. Du kennst ja die Medienbranche, ne? Muss halt, da ist halt nicht mal eben so, keine Ahnung, ich schreibe mal eine Folge, sondern da muss halt alles Input, den man, oder allen Output, den man bringt, muss halt leider Geld bringen. Das ist völlig verständlich. Aber das ist so, im Gespräch mit ihm stelle ich dann doch immer wieder fest, wie viele gute Ideen da noch drinstecken, was man noch rausholen könnte, was man als Laie nicht an Fallhöhe sofort erkennt. Mhm. Ne? Also ich weiß noch, dass er mir, also Robin hat mir dann irgendwann mal erzählt, dass man auch durchaus mal den Hauptcharakter eben töten kann. Und das haben wir dann bei Puerto Partida halt dann auch gemacht. Mhm. Und das war ein großer Aufschrei und aber dann merkt man erstmal, was sowas auslöst und ja, was wie Sachen, die ich mich nicht getraut hätte, wo die dann wichtig werden dann plötzlich, damit eben so eine Staffel oder damit so ein Format auch gut durchgetaktet ist.
Definitiv. Dann so. Ich meine, gerade wenn ihr sagt, also ihr macht das ja alles mehr oder minder hobbymäßig, klar hat der eine oder andere ein bisschen eigenes Background dahinter, dass man sagen kann, okay, man kann die und die Skills dann auch mit einfließen lassen. Aber wie du schon sagtest, so, wir haben auch noch so unsere regulären Jobs, wir müssen auch irgendwie über die Runden kommen und gerade in den heutigen Zeiten, da muss man erst recht gucken, so, wo man sein Geld rein investiert. Aber wenn man halt so ein bisschen Energie und Muße hat, dass man sagt, hey, ich möchte da bei euch dann irgendwie mitmischen, dann ist es doch wunderbar, wenn die dann entsprechend auch Zeit hergeben dafür, um daraus dann halt dieses wunderschöne Großprojekt dann auch zustande zu bringen. Also.
Ja, und das ist, also ich wollte das gar nicht schlecht reden. Ne? Nein, das haben meine Autorinnen sind auch großartig. Also die Geschichten, das könnte ich auch nicht mehr. Mhm. Also ich merke einfach, dass da ganz tolle Gedanken dahinter sind und eben diese Formate auch, also zum Beispiel Max hat halt einen Rollenspiel-Hintergrund. Das heißt, da fließt ganz viel rein und ich muss eher Sachen rausstreichen, weil das nicht mehr funktioniert, weil so viel Zeit habe ich nicht, um eine Welt in stimmlich über 4 Absätze, jetzt mal übertrieben gesagt, aufzubauen. Mhm. Aber das ist ja genau das Spannende, dass man merkt, okay, ich muss das, also man spielt das dann eben zurück, dass man sowas viel kürzer und prägnanter machen muss und dann eher noch ein paar Anweisungen oder Wünsche an den Sounddesigner liefert, wie die Welt denn sein muss.
Ja.
Oder eben Frede, die einfach einen ganz tollen Humor hat und da eine ganz neue Richtung reinbringt. Oder eben von Nadine. Mhm. Also das, obwohl das Hobbyisten sind, ist es so toll, dass wir uns gegenseitig befruchten können oder gegenseitig fördern können und sagen, das muss ein bisschen krasser sein wir müssen daran arbeiten oder so. Und das ist nicht bös will, wenn eine Autorin oder ein Autor zu mir sagt, nee, das war jetzt aber wirklich so gedacht, weil das brauchen wir später noch oder das ist der Gedanke, dann ist es meine Aufgabe zu sagen, bei der Abnahme quasi, okay, dann ist es so, dann gucken wir, wie wir das besser rausarbeiten können, dass das auch ankommt. Mhm. Also ich mag diesen Dialog. Das klappt nicht immer so gut, weil wir bei den vorherigen Formaten viel enger produziert haben. Das klappt jetzt bei dem Format, bei Lanus Troubleshooters, besser. Mhm. Und ja, es ist auf alle Fälle so, es ist wie eine große Produktion.
Ja.
Also es ist, wir holen da so viel raus und es ist einfach klar, dass das nicht, das kriegt man nur in Erfahrung wieder, mhm. ganz grob gesagt. Aber es ist und vor allem als Feedback von der Community. Ja. Also das, was von der Community kommt, ist ein unglaublich hilfreiches Stück in diesem Ganzen, weil das einen auch stolz macht, wenn man merkt, hey, das kommt gut an bei den Leuten. Mhm. Und mittlerweile, ich versuche auch immer wieder, die anderen mit zu fördern und in den Vordergrund zu schieben, weil das bin nicht ich, sondern das geht nur, also der Impuls ist vielleicht von mir, aber es geht nur, weil wir so viele Leute sind. Mhm. Und das sind auch alles nicht Leute, die, wir sind jetzt nicht eine Gruppe, die sich jede zwei Wochen trifft und ein Bier zusammen trinkt. Dafür sind wir eben zu weit weg, sondern es ist ein, es funktioniert dadurch, dass jeder seine Erfahrung eben mit einbringt. Mhm. Und zur Musik zum Beispiel, das war auch total witzig. Bei Martin hat die Musik gemacht und ich habe irgendwie gemeint dann, boah, das wäre ja cool, wenn da gesungen wird. Und dann hat Martin gesagt, ja, hatte ich auch vor, mhm. hat aber was anderes gemeint als ich.
Okay.
Und dann ist aber das entstanden, was wir jetzt hatten mit nur seiner Stimme. Und dann habe ich gemeint, es wäre doch cool, wenn, also da fehlt irgendwie was.
Ja.
Und er kam mit, es war nicht mein Impuls, sondern Martin kam schon zu mir und hat gemeint, irgendwie, da, ich weiß nicht, wo ist der Ding. Und durch den Dialog dachte ich dann, vielleicht nehmen wir mal Leni als Stimme dazu. Und dann habe ich mit ihr aufgenommen und dann hat sie da drüber gesungen.
Ach, schön.
Und dann hatte ich Gänsehaut.
Ja.
Ja, und dann habe ich diese Aufnahmen Martin gegeben und der hat das dann nochmal final abgemischt. Und es ist einfach so großartig.
Mhm.
Und ja, es ist ein Ohrwurm. Ich,
ja.
ich verrat's. Also es ist einfach mega.
Es
ist
super.
Einfach geil.
Ja, ich feiere es auch ja. total so. Also man merkt einfach so, wie halt so dieses riesengroße Netzwerk dann so einfach da so quasi da zusammenkommt und so und das halt ein gesamtes Kunstwerk dann irgendwie auch ergibt. Und es ist einfach schön. Ach, ich liebe sowas. Das finde ich großartig.
Ja, und sowas gibt's halt nicht nochmal, ne?
Ja, nicht so in der Dimension auf ja. jeden Fall, das stimmt. Ja.
Ja.
Das stimmt auf jeden Fall. Genau, ich würde da mal zur nächsten Frage auch weiterleiten. Du hast es zwischenzeitlich schon mal ein bisschen angerissen, und zwar das Thema Technik. Was benutzt du denn eigentlich? Also das eine oder andere habe ich schon rausgehört, was mit Mischpult und sowas oder Soundpult betrifft und so. Aber wie ist es zum Beispiel bei dir? So, bist du eher so Team Mikro und Kopfhörer? Magst du lieber das Headset? Mit was schneidest du überhaupt? Gibt es sonst noch irgendwelche Tools, wo du sagst, okay, die willst du gar nicht mehr missen, die du jetzt noch nicht angesprochen hast?
Ich hatte zwischenzeitlich mal ein Headset. Das funktioniert aber nicht, wenn man unterschiedliche Stimmen benutzt.
Das stimmt, ja.
Weil manche Stimmen sind leise, da muss ich näher ans Mikrofon ran. Und es gibt Stimmen, die sind lauter, da muss ich weiter weg vom Mikro.
Mhm.
Und es wäre fatal, wenn das eben übersteuert.
Ja.
Und in unseren persönlichen Tests haben wir dann gemerkt, dass das auch nicht, also dass das Premium-Headset, das wir, das in der Podcast-Bubble gehypt wird, glaube Behringer oder so, das hatte ich und das klingt nicht so geil für Stimmen,
ja.
Die in ein Hörspiel eingebunden sind.
Mhm.
Ich glaube, wenn ich einen Laber-Podcast habe und es geht einfach nur darum, dass man klare und gute Stimmen hat, dann ist das ausreichend und ich glaube, wenn man Gäste hat, dann ist es auch sinnvoll, manchmal, wenn man nicht möchte, dass die Person von sich aus zu weit vor und zurück geht und dann du in der Lautstärke totale Sprünge hast. Das heißt, deswegen ist dann ganz gut, wenn der Abstand immer gleich ist und die Person eingepegelt wurde.
Ja.
Für dieses Format musste ich neue Mikrofone noch kaufen und wir haben ganz klassische Gesangsmikrofone.
Mhm.
Also so ganz typische, die man von Bühnen her kennt, von Sennheiser, auf einem sehr, sehr schweren Stativ, das auf dem Tisch steht. Mhm. Und also ich kann jetzt mal gegen den Tisch hauen. Da kommt zwar was an, aber sehr, sehr wenig.
Ich muss sagen, das war sehr nicht, dezent gerade.
Sehr, sehr dezent. Mhm. Das heißt, da ist so ein Zentimeter Gummi dazwischen, zwischen diesem Metallding und dem Tisch, sodass eben so kleine, ich komme auf den Tisch auf, nicht kaputt. Oder die machen die Aufnahme nicht kaputt. So, diese Mikrofone gehen dann in ein Audio-Interface und dieses Audio-Interface hat 8 Spuren, 2, 4, 6, 8, 10 Spuren, weil wir 3 iPads ja dran haben, also bis zu 3 iPads dran haben, das heißt 6, damit das Stereo ist, weil wir müssen ja Stereo aufnehmen, außer die Stimmen, das heißt 6 Kanäle davon gehen schon mal für iPads weg oder für Soundboards und die restlichen 4 sind dann quasi für Mikrofone. Und das geht dann in den Mac hier. Ich habe mittlerweile einen festen wieder hier. Ich hatte eine Zeit lang ein MacBook und habe aber dann festgestellt, dass man das gar nicht, also zum einen habe ich dieses Notebook die ganze Zeit nur am Schreibtisch und ich fahre irgendwo hin und schreibe Texte, ist so ein iPad, die ich brauche für das eine Soundboard, also für die Soundboards. Da habe ich lieber dafür eine vernünftige Tastatur und nehme das mit, das ist handlich. Und das Notebook war mir dann immer zu sperrig eigentlich. Mhm. So, und deswegen habe ich jetzt wieder einen festen Rechner und unterwegs benutze ich das iPad. Das heißt, wir könnten nicht woanders so einfach aufnehmen. Mhm. Für den Aufräumen-Podcast haben wir von Zoom so F1 ist das, glaube ich, so wo man an die Hose stecken kann mit einem Lavalier-Mikrofon. Und ich habe ansonsten für mich noch ein Shure SM7B, so dieser Standard, den man in jedem Videopodcast sieht von Podcast-Produktionen, den habe ich hier auch stehen, weil er einfach auch gut klingt. Und weil ich gegenüber Stefan Baumann nicht so abkacken wollte im Luft nach oben Podcast, weil ich diesen Eindruck hatte, dass ich immer ein bisschen schwächer klinge.
Ja.
Aber das kann man auch im Schnitt lösen. Also das funktioniert auch so. So, und das geht dann in Ultraschall, ähnlich wie bei dir und eben dann über Studio Link. Also auch wir sehen uns bei Aufnahmen nicht. Und auch bei Gästen oder so, ich mag es tatsächlich, sich nicht zu sehen, weil ich gefühlt dann konzentrierter sein kann.
Ich finde es auch angenehmer ohne Bild. Also man hat das Gefühl, man kann sich auch wirklich mehr auf das Gesagte auch konzentrieren und ist nicht so abgelenkt von diesem visuellen Reiz auch noch zusätzlich von wegen so, oh ja, hier gucke ich vielleicht irgendwie gerade komisch oder fällt das Licht irgendwie komisch oder sowas. Ich weiß nicht, mich nervt das.
Genau, es hat halt Vor- und Nachteile. Ne? Wenn man sich sieht, kann man sich eher kurz ein Handzeichen geben, gerade wenn man zu viert ist oder so oder mit mehreren Leuten, kann man sich eher mal, okay, jetzt möchte ich was sagen. Das kann zu Überlagerungen sonst führen und das ist natürlich doof. Ja.
Aber gut, wenn man zu zweit redet, dann ist es ja nicht ganz so dramatisch. Dann geht das ja auch in der Regel.
Absolut, ja. Ne?
Notfalls kann man es ja zurecht hübsch schneiden in irgendeiner Form. Benutzt du dann auch Auphonic oder machst du es komplett alles in Ultraschall?
Das kommt drauf an. Also Auphonic benutzen wir. Auphonic ist ja dieses Audio-Verbesserungstool.
Genau, der Feinschliff.
Das benutzen wir bei den Hörspielgeschichten, also diese Audio-Sachen, die eben Puerto Partida, Tafritakaka und so weiter, benutzen wir das nicht normalerweise, weil die Dynamik verloren geht.
Okay.
Für Luft nach oben, ein Wolf liest Märchen, für den Unterstützerinnen-Feed benutzen wir es standardmäßig. Und das wird dann gleich in den Feed quasi rüber oder auf den Server kopiert. Und damit sind wir beim Hosting. Wir hosten alles selber, also bei Marcel Stut. Der bietet das an, ist in unserem Team, aber also schneidet auch manchmal Folgen, aber er ist quasi professioneller Hoster und kümmert sich dann eben auch, also nicht er, sondern seine Server. Also du weißt, was ich meine.
Ja.
Also der macht das Professionelle, wird auch dafür, das wird auch normal bezahlt, weil die Dateien irgendwo zu lagern, kostet einfach Geld und so. Also die Dienstleistung, aber er schneidet eben auch manchmal Folgen dann so oder so. Also wenn ihr jemanden sucht, das ist durchaus eine Ansprechperson. Und eine Sache habe ich gerade übersprungen. Ach ja, Auphonic. Was unfassbar gut funktioniert, wenn man weiß, wie man es einstellt bei Auphonic, ist, dass wir hatten das Problem, dass wir hier drei Personen im Raum ja sitzen haben. Stefan, ich und Sahel. Mhm. Und wir drei, man hört die Stimmen auch in den Mikrofonen der anderen, weil wir nicht so weit auseinander sitzen. Mhm. Und das kriegt Auphonic unfassbar gut raus. Also wir lassen es nicht komprimieren und leveln und so weiter. Das machen wir dann manuell wieder oder lassen das über eine andere Software laufen. Das weiß ich nicht, weil ich in dem Feinschliffprozess nicht involviert bin. Aber wir bereinigen mit Auphonic diese Überlagerung, weil ich kann keinen Schnitt mehr setzen. Also ich kann, wenn meine Stimme in deiner Tonspur ist und wir wollen uns so ein bisschen auseinanderziehen, weil ich dir ins Wort gefallen bin, dann könnte ich das nicht mehr, mhm. weil man hört mich ja im Hintergrund, wie ich dasselbe sage, mit dem ich dich ja danach erst unterbrochen habe. Mhm. So, und das geht. Also man kann das so einstellen, dass diese Überlagerungen aus allen Spuren rausgenommen werden und Steams rauskommen. Genau weiß ich nicht wie, aber
dafür gut, dann ist es wahrscheinlich Multitrack dann Produktion, also dass du quasi das nicht als einen Spur dann hat, sondern dass dann halt wirklich die einzelnen Spuren dann separat dann halt in Auphonic eingepflegt werden und wahrscheinlich wird es dadurch dann bearbeitet, könnte ich mir so vorstellen.
Genau, vier Spuren gehen rein, ganz grob gesagt, ob das mehr sind, weiß ich jetzt gar nicht. Und es gehen am Ende vier Spuren wieder raus und diese vier Spuren werden wieder ins Projekt geladen. Mhm. Und damit wird dann weitergearbeitet. Aber der Feinschliss am Ende funktioniert nicht damit.
Mhm. Ja. Aber das ist auch cool, dass es überhaupt so diese Tools dann auch gibt. Das auch an der Front, dass es auch eine ziemliche Arbeitserleichterung auch ist, dass man damit auch.
Ja, ich weiß noch, in der ersten Folge, die ist ja schon veröffentlicht, haben wir noch manuell die Stimmen rausgeschnitten. Also das heißt, wenn ich gesprochen habe, dann habe ich geguckt, dass ich die Spuren von Stefan und Sahel stumm schalte oder halt eben entferne, damit ich keinen Hall plötzlich da habe.
Ja.
So, weil es gibt ja Stellen, wo man dann eben die Stimme auseinanderziehen möchte und dann wäre ja an den Stellen plötzlich kein Hall, aber ansonsten schon. Und das sind dann so Kleinigkeiten, ne, die man da noch lösen muss. Okay. Und der Kernunterschied zwischen den Formaten ist halt, bei Puerto Partida konnten wir in einem 2-Wochen-Rhythmus eben produzieren und jetzt dauert das halt viel länger, was eine andere Herausforderung birgt, nämlich, dass die Leute ihre Deadlines gerne mal reißen. Und das trifft alle, inklusive mir selbst, weil man irgendwie das noch nicht so vor Augen hat. Hm. Und wir hatten jetzt die ersten 3 oder 4 Folgen aufgenommen, bevor die erste rauskam und dadurch war der Prozess noch nicht angelaufen für alle, weil die ja noch nichts gehört haben. Ja? Und das war auch spannend zu sehen. Das war
ja, was sein, das ist, zieht sehr viel Arbeit nach sich, dann in irgendeiner Form, das alles zu koordinieren. Aber am Ende, wenn es am Ende dann alles gut ausgeht, ist doch wunderbar. Dann weiß man wenigstens, worauf man hingearbeitet hat.
Ne? Das ist die Herausforderung, die wir so lieben.
Ja, ja, definitiv. Aber das ist eine sehr gute Überleitung zu unserem letzten Drittel des Ganzen. Sind wir schon ganz gut fortgeschritten in der Zeit.
Leni hat dich vorgewarnt, wenn ich komme.
Ja. Alles gut, alles gut.
Ich habe mich so ertappt gefühlt, als Leni mir das gesagt, also als Leni dir das gesagt hat in der Podcast-Folge, fühlte ich mich so ertappt.
Ja. Alles gut, so. Man kommt ja immer so vom Hölzchen auf Stöckchen und sowas, aber ja, nee, also ein Podcast dauert so lange, wie er halt dauert. So ist es halt. Ich muss es ja schneiden, von daher, du bist ja da fein raus.
Ja, du kannst ja eine Stunde draus machen. Wenn du.
Ja, nein, so schlimm. So schlimm ist es in der Regel nicht. So schlimm ist es nicht. Nein, aber kommen wir mal tatsächlich zum letzten Drittel des Ganzen. Jetzt wird es ja wieder ein bisschen allgemeiner. Was magst du denn generell am liebsten beim Thema Podcasten und was findest du so richtig, richtig ätzend?
Also ich mag, dass man ein sehr niedrigschwelliges Medium hat, wo man dann eben ganz viel rausholen kann. Weißt du, eine Fernsehproduktion oder eine Filmproduktion, die ist schon durchgetaktet. Die ist von vorne bis hinten schon durchgespielt. Mhm. Ja, da kann man dann noch viel mehr rausholen, ne, wenn man ganz viel Geld hat, wie das natürlich in Hollywood-Produktionen etc. Durchaus auch mal passieren. Mhm. Aber aus so einem Format, wir können Mikrofone aufstellen und miteinander reden, was rauszuholen, was man so bisher noch nie erlebt hat oder wo man einfach Bock drauf hat, das ist schon geil. Mhm. Und es kostet in dem Sinn nicht so viel. Also man könnte viel auch machen, ohne dass man Sachen hat. Und man kann ja theoretisch die Tonspur nicht auf einem eigenen Server hosten, sondern eben bei YouTube hochladen. Mhm. Dann hat man natürlich den Nachteil, dass es kein RSS-Feed gibt. Also das heißt, das ist nicht abonnierbar für die Audio-Geschichte, aber natürlich für Video. Aber diese leichte Einstiegshürde und eben da alles rauszuholen, was man rausholen kann. Mhm. Ich glaube, das ist mein Antrieb bei sowas.
Mhm. Was würdest du sagen, was ist so der Punkt, wo du sagst, auch in all den Jahren so da, das geht dir immer noch so gegen den Strich oder das findest du besonders anstrengend in dem ganzen Bereich?
Also
wenn es das gibt.
Tatsächlich, also ich habe Phasen, da finde ich Schnitt schwierig. Mhm. Ich habe mich in den Puerto Partida-Zeiten, wenn ich mich zurück erinnere, muss ich sehr oft dran denken, dass ich manchmal versucht habe, einen Podcast neben dem Schneiden zu hören, um dann festzustellen, Audio schneiden, um Audio parallel zu hören, das funktioniert einfach nicht. Aber so diese andere Ablenkungsebene hat mir gefallen. Mhm. Mittlerweile finde ich es eigentlich ganz okay, weil ich jetzt eine andere Ebene, also ich muss ja jetzt nur noch einmal durchhören und quasi Schnitte setzen und also ich muss es ja nicht mehr komplett schneiden. Mhm. Mhm. Deswegen finde ich das ganz gut. Ich mag nicht so gerne, wenn es brennt. Also das heißt, wenn jemand 2 Monate für eine Deadline hatte und dann mir sagt, ich schaff's wohl nicht und es ist nur noch 2 Tage, dann das finde ich ein bisschen doof.
Ja.
Aber es ist jetzt auch nicht so, dass wir dafür nicht auch eine Lösung finden. Mhm. Es wird dann anstrengender für mich und das ist das, wo ich dann halt gucken muss, dass man noch Me-Time hat, würde man heute sagen. Also, dass man sich selber nicht ein Burnout reinholt. Ne? Also, man muss schon gucken, dass man auf sich noch achtet. Oh, deswegen wir hatten bei Akte Aurora, das war so ein Format mit Agenten, 2 Kandidaten, die gegeneinander spielen und dann einen Kriminalfall mit 3 Leuten, die zugeschaltet sind, sprechen müssen. Auch das war sehr cool, aber die war zu aufwendig für damals, weil die auf Dauer angelegt war. Also alle 2 Wochen eine neue Folge. Und wir haben, glaube ich, nur alle 4 Wochen aufgenommen, haben dann 2 Folgen auf einmal aufgenommen. Und das wurde zu aufwendig. Ja. Also da habe ich gemerkt, dass mein ganzes Team nahezu anfängt auszubrennen.
Ja.
Und dann habe ich nach der 2. Staffel gesagt, okay, wir müssen die Reißleine ziehen. Deswegen hat das relativ schnell dann geendet. Obwohl das auch viele Folgen dann waren, aber da habe ich gemerkt, okay, wir müssen da ein bisschen mehr drauf achten. Und jetzt ist es eben so, dass wir 1 bis 2 Staffeln versuchen pro Jahr zu machen und wir brauchen aber ganz klar Pausen dazwischen.
Ja. Ja.
Und dann ist es halt, es macht halt so Bock. Wir hatten letztes und dieses Jahr auf dem Podstock dann so eine Art Kriminalfall, wo man als Publikum mitraten kann. Ja. Auch sowas ist halt einfach. Ist halt reizvoll, das reicht, das ist zu, also ich habe für das erste 30 Seiten geschrieben, Jan Giesmann hat, glaube ich, für das zweite, ich weiß gar nicht, 40 Seiten geschrieben oder 45 sogar und das kannst du nicht, das geht nicht in einem regulären Format,
nee,
aber sowas stimmt. Auszuprobieren und auf der Bühne dann einfach zu spielen, das macht halt Bock.
Ja. Das ist auch großartig am Podstock. Also da freut man sich auch jedes Mal auf mich so, yay, es gibt wieder ein Hörspiel, so ein Live-Hörspiel.
Ja, danke schön.
Ich bin so, wenn ihr mich irgendwo mal braucht, sagt Bescheid, ich würde mich anbieten.
Ja, wir haben mittlerweile auch intern mal eine neue Sprecherkartei oder Sprecherinnenkartei angelegt, weil man leider eben auch wie bei dir, man kriegt das gesagt und hatte aber nirgends eine Position, wo man das notieren konnte bis vor kurzem. Mhm. Und jetzt suchen wir halt momentan gerade eher SprecherInnen international, die eben Muttersprachler sind in einem anderen Gebiet. Aber auch die Momente wird es wieder geben, wo wir dann neue brauchen. Und dann bist du auf alle Fälle mit auf der Liste.
Zwinkerzwock. So ein bisschen sich rein sneaken oder so, wenn man schon mal die Möglichkeit hat in irgendeiner Form. Weil das vermisse ich auch so ein bisschen. Ich habe ja früher auch so Theater AG gespielt und irgendwie hätte ich mal wieder Bock so auf sowas dann. Aber hat sich bisher noch nicht weiter ergeben. Aber naja, mal schauen, was die Zukunft dann bringt.
Ja, oder wir hatten ja zum Beispiel Tapfere Takahaka war ja reines Impro-Format, ne? Mhm. Wo wir zu dritt die komplette Geschichte, also das andere Extrem, dass wir die komplette Geschichte neu erfinden. Und das Format fing an mit Plötzlich Piratin. Da war immer ein Kandidat, der quasi in dieselbe Person geschlüpft ist, egal ob männlich oder weiblich. Und musste die dann weiterspielen. Und das hat sich dann, später haben wir das eben dann selber gespielt, zu dritt. Also an Sidequest quasi, mit anderen Charakteren. Aber das hat halt auch Bock gemacht, das live sich zu überlegen. Aber da war halt dann eben, wie beim Impro-Theater, auch nicht jede Folge gleich stark. Mhm. Und so zu sagen, boah, da habe ich jetzt drauf Bock. Ich möchte das jetzt ausprobieren. Weißt du, da steht kein Sender dahinter, der dir irgendwie sagt, das passt nicht zu uns oder da müssen wir das und das noch ändern, damit das passt, sondern wir können das einfach ausprobieren und scheitern oder eine coole Sau sein. Ne? Das ist das Motto.
Denn gerade auf dem Podstock, was ja sowieso ein riesiger Flauschhaufen ist, dann ist man ja auch quasi in so einem Safe Space, wo man auch sagen kann, da kann man sowas auch tatsächlich ausprobieren und so.
Ja, aber auch in dem ganzen Podcast. Also das auch, entschuldige, dass ich dich unterbrochen habe. Nein, aber im Grunde genommen ist es bei all unseren Formaten, die entstehen ja auch mit der Zeit. Also es ist so, dass wir was so vorgeplant haben, wie wir es jetzt gemacht haben, haben wir bisher nie gemacht.
Ja, das glaube ich dann. Aber es ist einfach, ich habe so einen heiden Respekt davor, so was für eine Arbeit ihr euch da dann macht. So. Also ich beneide euch ein bisschen um diese Zeit, aber was auch sagt, das mit diesen Prioritäten setzen. Ich habe das ja für mich ja auch gemerkt. Gut, bei mir kommt der Faktor noch mit rein, weil ich halt Mama bin von einem noch Kita-Kind. Da sind meine Zeitfenster sowieso nochmal ganz, ganz anders. Und früher hatte ich ja auch noch wesentlich mehr in kürzeren Zeitabständen ja auch produziert und habe aber immer gesagt so, nee, gerade weil ich es komplett alles alleine mache, das schaffe ich einfach nicht mehr. Ich muss da wirklich mir da eine Grenze setzen, dass ich sage, okay, bevor es dann irgendwie in richtig, richtig krass Arbeit ausartet, wo dann halt meine eigentliche private Zeit in Mitleidenschaft gerät, dann sage ich mir so, gut, dann mache ich den Veröffentlichungstonus einfach größer und wer soll mir da ans Bein pinkeln? Also das ist letztendlich, wie du sagst, das ist ein Hobby-Ding. Und,
vielleicht ein Hund.
Ja, na gut, bei uns kommt kein Hund rein, weil wir ja Allergiker im Haus haben.
Ach so.
Von daher passt dieses Bild nicht mehr ganz. Aber ja, nee, von daher, es muss ja auch noch Spaß machen. So. Und wenn ihr schon für euch festgestellt habt, so von wegen im Alter, in all den ganzen Jahren, so von wegen, okay, das passt vom Workflow, das passt nicht mehr und dann auch, dass ihr sagt, so ihr setzt gezielt auch Pausen rein, wo man sagt, okay, da muss ich auch mal ein bisschen durchatmen können, damit es quasi nicht nur ein einziges Durchhasseln ist. Das ist doch wunderbar. Das ist ja auch ein Learning, was man für sich mitnimmt.
Das ist definitiv ein Learning, weil man merkt auch, man möchte eigentlich gerne einer Community gerecht werden und natürlich die Wünsche auch erfüllen nach neuen Episoden, auch eben von Ein Wolf liest Märchen oder so. Aber mehr als zwei Projekte im Kopf zu haben, ist einfach nicht möglich. Zumindest nicht in der, ja, eigentlich ist das nicht möglich. Mhm. Das heißt, wir haben eben Luft nach oben und eben Troubleshooters oder Lanus Troubleshooters, um genau zu sein. Und was anderes, also es fällt mir schwer, an Ein Wolf liest Märchen zu denken, da bräuchte ich jetzt quasi, und da sind wir dann wieder bei, es dauert fast, da wird es dann wieder zu, ja, nicht zu professionell, sondern fast ein bisschen zu albern, finde ich. So eine Produktion wie Ein Wolf liest Märchen ist eigentlich relativ einfach gemacht. Ich habe ja die Märchen in einem Buch oder auf Wikipedia in dem Fall aber es müsste jemand quasi das Booking machen, also Leute dafür eben heranschaffen, die das mit mir dann machen. Dann nehmen wir auf, einen Termin müssen wir finden und dann müsste das jemand anders schneiden. Und das finde ich bei dem Format, wo man eigentlich nur mal durchhören muss und eigentlich nur so ein paar Schnitte setzen muss, täte ich mir schwer, da einen Cutter dran zu setzen, weil das ist eben kein, oder mir eben jemanden zu geben, der mir die Termine bucht, das fühlt sich für mich albern an.
Ja.
Das funktioniert bei Troubleshooters, weil es geht gar nicht anders, dass wir ganz anders koordinieren müssen, weil sonst ging diese Produktion nicht. Aber das funktioniert nicht bei einem normalen Format. Das finde ich ein bisschen, also ja.
Verstehe ich.
Ja. Genau, also es müsste quasi jemand anders produzieren. Das wäre die Produzentenaufgabe. Mhm. Und das, ja, das klappt nicht.
Ja, nee, verstehe ich total. Also, dass man gerade bei so sehr kleinen Projekten, in Anführungszeichen, so wo man eigentlich mehr oder minder ein, maximal zwei Personen ist, dass man dann sagt, okay, das kriegt man irgendwie auch alleine irgendwie gestemmt. So, da brauche ich nicht jemand Externes oder muss das nicht irgendwie groß outsourcen. Es sei denn, das ist jetzt irgendwie so episch groß und lang so, dass man sagt, oh Gottes Willen, ich will, dass du alle Ems rausschneidest oder sonst irgendwas. Dass man sagt, okay, ich möchte mich damit nicht befassen, damit ich mich um andere Sachen kümmern kann. Das verstehe ich total. Und mein, geht mir auch ähnlich so, dass ich sage, na, ich würde gewisse Sachen auch jetzt nicht selber auslagern, wenn ich das könnte, wenn ich das im Grunde auch selber machen kann. Von daher dann.
Ja, also das wird ab einer gewissen Größe wird es halt wichtig, dass man das kann, dass man das auch abgeben kann und das Vertrauen hat in Personen, dass die das gut machen und dass man da gar nicht, dass die das auch in ihrem Stil machen können und man nicht eben sagt, naja, das geht aber nur so und so, weil das funktioniert auch nicht, weil die wollen, die Personen, die an solchen Positionen arbeiten, wollen ja auch ihren Input bringen, beziehungsweise sich ausprobieren, beziehungsweise was lernen oder was machen. Mhm. Das heißt, unterstützen, fördern, ja, aber im Grunde genommen nicht vorgeben, weil das funktioniert einfach nicht. Und bei anderen Geschichten, naja, das sind wir halt, also klar, ich sag mal, oder wenn ich mir andere Podcaster, die das professionell machen, anschaue, die davon auch leben können, auch die haben zwar fünf Formate, aber diese fünf oder zehn Formate kommen nie regelmäßig gleichmäßig raus. Mhm. Sondern da wird mal dieses Format gemacht, dann wird das nächste Mal gemacht und vielleicht auch gar nicht geplant, sondern man denkt, oh, jetzt müsste ich mal wieder dafür was machen oder so. Mhm. Also diese Regelmäßigkeit kommt eigentlich erst, indem man sich nur auf wenige Projekte konzentriert oder eben einen ganz klaren Plan hat dafür. Mhm.
Ja, ist ja bei mir auch so. Ich habe ja auch mehrere Projekte, aber die rotieren ja quasi auch im Laufe eines Jahres dann auch so durch. Und das funktioniert erstaunlich gut so. Und dann kann man für sich auch so eine Projektplanung machen für ein Jahr, dass man sagen kann, okay, etwa da und da will ich das machen, da will ich das und das machen. Und dann kann man entsprechend auch, wie du sagtest, zum Beispiel auch mit GästInnen dann gucken, wie man die dann akquiriert und so, dass man sagen kann, hey, hast du in den Zeitfenstern Platz? Oder Zeit dann so, also mir hilft das immer extrem, das ist so ein bisschen der Running Gag bei mir, dass ich gefühlt für die nächsten zwei Jahre immer schon weiß, was ich wie plane. Gut, das ist jetzt ab nächsten Sommer egal, aber grundsätzlich habe ich für mich festgestellt, so ich brauche das, es hilft mir sehr. Aber ja, ich glaube, damit kommen wir auch tatsächlich schon zur letzten Frage. Wir haben das ja auch schon so ein bisschen angerissen, so in all den Jahren, die du jetzt schon eben gepodcastet hast, sei es alleine oder auch mit ganz vielen zusammen. Was war denn jetzt für dich bis dato die wichtigste Lektion, die du im Rahmen dessen für dich mitgenommen hast und die du gegebenenfalls auch an andere PodcasterInnen weitergeben würdest?
Das Hauptärgernis und das Interessante ist, dass ich schon genau die gegenteilige Meinung gehört habe als Meinung. Das Hauptproblem, das wir hatten, ist, dass wir von Projekt zu Projekt quasi Hörerinnen verloren haben und natürlich auch durch Twitter dann, weil als Twitter eben gestorben ist, also haben wir auch unsere Kommunikationsplattform verloren. Es kommen mit jedem Format auch neue Leute dazu, aber wir hatten mit Puerto Partida, wurden wir ja zum Grimme Online Award nominiert und da hatten wir unseren Peak an Hörerschaft. Da waren wir 6 Monate am Stück in den Apple Charts, weil es einfach nicht so viele neue Podcasts gab. Also es war auch einfach eine andere Zeit, muss man natürlich auch zugeben. Und das Learning ist, man muss nicht für jedes neue Format unbedingt einen neuen Podcast-Feed anlegen. Das ist bei Llanos ein bisschen verwirrend am Anfang, weil Staffel 1 ist quasi Puerto Partida, Staffel 2 jetzt Troubleshooters, der Podcast heißt Llanos. Ob wir jetzt Staffel 3 nochmal Troubleshooters machen oder was komplett anderes, ist für uns erstmal zweitrangig. Aber das ist so schade, weil es ist eigentlich schon eine ähnliche Richtung immer. Es ist immer was, wo man zuhören kann und so weiter. Und wir erreichen leider nicht mehr alle Leute, die früher die Formate geliebt haben, dass sie mal wieder reinhören und sagen, oh, vielleicht höre ich mir das mal an, weil eins dazwischen fand ich vielleicht ein bisschen schwächer oder eins habe ich besonders geliebt und dann bin ich in Elternzeit gegangen und habe plötzlich keine Podcasts mehr gehört, weil ich keine Autofahrt mehr hatte oder so. Die Leute erreichen wir nicht mehr. Die sind quasi für uns weg. Vielleicht kommen sie wieder, man weiß es nicht. Das heißt, mein Learning wäre, man kann sich überlegen, ob nicht einfach auch mal nach ein paar Jahren sich der Podcast-Feed ändern kann, ohne dass man ein neues Podcast-Projekt machen kann, machen muss. Wenn es in die halbwegs ähnliche Richtung geht. Und das ist ja das Spannende, weil wenn du, ich kann mich erinnern, es gab mal so einen YouTube-Kanal von Dr. Allwissend.
Okay.
Hat Comedy gemacht und dann hat er mal eine Folge rausgebracht, wo er gesagt hat, er hat mal was ganz anderes ausprobiert. Aber ich als Zuschauer habe das gar nicht so, er war halt Dr. Allwissend. Ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, dass jetzt was komplett anders ist. Ja, es war ein bisschen anders, aber vieles oder viele Formate, wenn man das Gefühl hat, oh, diesmal machen wir dieses Format und nennen das auch so und diesmal machen wir dieses Format. Oft hören bei Podcasts eben die Leute gerne zu, weil sie die Leute mögen, gerade wenn es um Gesprächspodcasts geht.
Ja.
Das heißt, wenn man mal eine Interviewserie oder mal was anderes oder mal, selbst wenn du jetzt in deinem Podcast mal zwei Hörspiele raushauen möchtest, ist die Frage, ob man das wirklich separieren muss. Oder ob das nicht als Special auch mal möglich ist in so einem Podcast. Und deswegen, das ist so mein Ding. Ich glaube, man kann der Hörerschaft durchaus auch was zutrauen, dass sie auch mal sagt, okay, vielleicht skippe ich die Folge oder nicht. Und dann kann, wenn es jetzt ganz großartig wird, kann man natürlich auch einen neuen Podcast draus machen. Aber unterm Strich braucht es das oft nicht.
Ja, das macht ja auch irgendwie Sinn. Also ich habe das bisher immer so bei Social Media gemacht, dass ich mir gesagt habe, okay, ich kanalisiere dann quasi alle Projekte quasi in einen Kanal, sodass man sagen kann, naja, gerade wenn ich auch sage, ich rotiere von Monat zu Monat mit den Formaten, dann ist es ja auch wesentlich einfacher, dass dann die Leute einfach diesem einen Social-Media-Kanal folgen und dann wissen, aha, in diesem Monat ist das Thema dran, in dem Monat ist das Thema dran, etc. pp. Und ja, bei meinen Podcasts hatte ich das bisher jetzt getrennt gehalten, weil die doch teilweise zu unterschiedlich dann sind in ihren Grundformen, aber ja, mal gucken, vielleicht für die Zukunft dann so, wenn, je nachdem, wie sich das bei mir auch so weiterentwickelt, wäre das auf jeden Fall auch.
Das muss ja auch nicht das Learning für dich sein.
Nee, aber
das ist ja im Grunde genommen mein Learning. Und im Grunde genommen kann das, also die Frage, die du dir an der Hörerschaft höchstens stellen kannst, ist, merken sie wirklich einen Unterschied, ob du jetzt über das Thema sprichst oder über das Thema, also mit den GästInnen?
Ja.
Oder ist das vielleicht auch okay, wenn man das zusammen, also man, es gibt ja auch das Modell, dass man diese vier Formate in eins zusammenführt.
Ja.
Und man kann entweder die Einzelfeeds abonnieren, also einen Themenbereich, dann kriegt man halt nur alle paar Monate eine Folge oder eben den kompletten. Und das ist ja auch eine gute Lösung.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne. Aber als Gedankenanstoß ist ja auf jeden Fall auch sinnvoll, dass man für sich selber mal überlegt, so, wäre es eigentlich nicht auch mal eine Idee, das vielleicht so und so zu lösen. Von daher geht das ja auf jeden Fall. Genau. Dann würde ich aber auch sagen, so, wir sind schon sehr gut fortgeschritten in der Zeit. Dann würde ich vorschlagen, wir kommen dann auch mal zum Abschluss. Du darfst noch mal für die Werbung in ausführlicher Form machen, wenn du das möchtest. Wo kann man dich im wunderschönen Internet finden, wenn man nach dir suchen möchte?
Also wir haben das kanalisiert auf einer Webseite, nämlich lanoinc.de, I-N-C geschrieben, lanoinc.de. Und da sind eigentlich alle Podcast-Formate drauf, unter anderem eben das, wo wir am meisten drüber gesprochen haben, über Lanos Troubleshooters, die Hörspielproduktion, die im Grunde genommen Rollenspiel-Hörspiel kombiniert und ja, einfach Bock macht. So. Und natürlich auch Luft nach oben, wo wir ganz viel experimentieren und eben Spiele spielen und uns kennenlernen, also auch ein bisschen persönlicher werden, ist auch immer sehr, sehr cool. Und da kann man auf alle Fälle auch den Newsletter abonnieren oder was auch immer und immer mal wieder vorbeigucken. Irgendwas erfinden wir schon wieder.
Sehr schön. Packe ich alles in die Shownotes rein, dann könnt ihr es auch entsprechend finden. Genau, meine Basis ist wie gewohnt podcast-fabio.de, das ist meine Business-Seite. Wenn ihr da weiter runterscrollt in den Bereich eigene Podcast-Projekte, findet ihr sowohl dieses Projekt als auch meine ganzen privaten anderen Geschichten. Und wenn ihr mir über meinem Hoster folgen möchtet, könnt ihr das machen unter podcast-fabio.letzcast.fm. Und ansonsten bin ich auch bei sämtlichen Podcatchern eurer Wahl verfügbar. Und falls ihr auch wieder, lieber Johannes, mal zu Gast sein möchtet hier, dann meldet euch sehr gerne unter anne@podcast-fable.de. Ihr könnt mir aber auch auf Mastodon folgen. Das ist dann halt auch Podcast Fable. Alles dann ein Wort. Oder über meinen anderen Handle Kostümfrau mit OE wäre ich dann auch bei Blue Sky oder auch Sendegate verfügbar. Genau. Ich danke dir sehr, dass du hier zu Gast warst und mit mir über dieses tolle Thema gesprochen hast.
Ja, also ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich hier eine Bühne von dir bekommen habe eben hier auch das Projekt vorstellen konnte, weil ich glaube, unsere Leute kreuzen sich auch gar nicht so sehr, wie man vielleicht denkt. Also das ist auch so ein Learning, dass doch jeder Podcast so seine eigene Bubble hat und es da zwar Überschneidungen manchmal gibt, aber umso schöner, dass ich bei dir zu Gast sein darf.
Ja, sehr, sehr gerne. So, es hat mich auch sehr, sehr gefreut. Also gerade, weil wir auch schon ein paar Mal uns ja real gesehen hatten durch Podstock. Und dann so, ja, jetzt müssen wir es eigentlich mal sich in Angriff nehmen. Und gerade jetzt im Zusammenhang mit Troubleshooter, dann ist es ja auch nochmal eine schöne Werbefläche für dich, darauf hinzuweisen, vor wegen so, hey, hört da mal rein. So, gerade wenn es frisch aktuell ist, quasi auch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.
Sehr, sehr cool, ja.
Ne? Genau. Ein Hinweis vorweg, bevor wir uns jetzt völlig verabschieden, das ist ja quasi jetzt die Folge vor der Weihnachtszeit. Die nächste Episode wird voraussichtlich erst nächstes Jahr im März dann veröffentlichen. Also sprich, ich setze 2 Monate aus, weil zum einen halt jetzt Weihnachtszeit will ich mit Familie genießen und ich fahre zwischenzeitlich in Urlaub und ich habe auch noch ganz, 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 ganz intensive Klausurphase. Also bis Ende Februar bin ich quasi eigentlich nicht mehr ansprechbar. Und ich hoffe dann Ende Februar, wenn die Semesterklausur durch ist, bin ich auch wieder halbwegs zurechnungsfähig und komme dann auch mit tollen GästInnen dann auch wieder um die Ecke. Ein paar habe ich schon in der
Pipeline. Also eigentlich ist entschuldige, dass ich schon wieder unterbreche, aber eigentlich ist der Aufruf doch, drückt ihr die Daumen und schreibt was Liebes.
Da freue ich mich immer.
Das wird alles nicht so schlimm, das schaffst du, wir glauben an dich. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du brauchen kannst.
Ja,
was,
ja.
Ich bin also mal gespannt. Also wenn ihr was zurückgeben wollt, dann das.
Ja, ich bin mal gespannt, weil das ist halt ein Fernstudium und das wird eine Online-Klausur sein. Also ich werde zu Hause sitzen, werde eine Kamera neben mir haben, mit der ich die ganze Zeit gefilmt werde. Und ich muss 1,5 Stunden lang Multiple-Choice-Fragen beantworten. Ich bin mal gespannt, wie das wird. Und der ganze Pool ist dann zusammengesetzt aus 3 Kursen. Mal gucken, wie das wird. Bin gespannt. Aber selbst wenn, dann notfalls wiederhole ich die Klausur nochmal zum nächsten Semester. Das ist alles kein Weltuntergang. Aber
und das haben schon ganz andere vor dir geschafft.
Ja, eben. Also ich bin mal zuversichtlich. Ich habe mir schon einen riesen Lernplan aufgestellt nach den Feiertagen, wenn ich erstmal 2 Monate lang nur am Intensivbüffel. Aber das wird alles gut. Es wird alles gut. Genau. Ich hoffe, ihr da draußen hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Und an dieser Stelle natürlich wünschen wir euch frohe Feiertage, egal wie ihr sie verbringen werdet. Kommt gut ins neue Jahr und ich hoffe, ihr hört auch 2026 in diesem Podcast wieder rein. Bis dahin, macht es gut und tschüss.
Gute Zeit.